Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 149. Ausgabe von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite befinden sich die wundervollen Pascal.
Moin moin.
Und André.
Hallo.
Wir haben noch was vor in diesem Jahr. Mit euch und für euch vor allem. Dafür brauchen wir aber eure Hilfe. Besucht uns doch mal in den nächsten Stunden oder Tagen auf unseren Social-Media-Kanälen, hauptsächlich auf Twitter. Denn wir wollen, haben noch was vor und dafür brauchen wir eure Fragen. Ihr kennt das ja schon, das haben Pascal und ich ja damals schon gemacht, eine kleine FAQ-Runde. Stellt uns irgendwelche Fragen zu unseren Film, zu unserer Filmleidenschaft, zu Horrorfilmen oder was ihr sonst wissen wollt, irgendwelche Fragen, was wir finden, was die gruseligsten Filme sind oder die lustigsten, wie auch immer, einfach was euch interessiert, filmrelevant, stellt uns die Fragen und wir beantworten sie für euch in einer Sache, die noch geheim bleibt, aber schaut da mal rein und helft damit. Aber heute begeben wir uns zurück in das Jahr 1981 und das Jahr 1981 war für den Horrorfilm tatsächlich ein besonderes Jahr. Man könnte fast meinen, es war das Jahr des Werwolfs, zumindest im Kino, denn mit American Werewolf in London, den wir heute besprechen werden, aber auch mit Joe Dantes The Howling und dem Film Wolfen waren die Kinostarts 1981, würde ich mal sagen, lykanischer als je zuvor. Aber ob John Landis Horrorklassiker noch heute funktioniert und was 16 Jahre später im Sequel alles schief lief, das wollen wir heute für euch klären. Doch bevor wir starten, hören wir doch erstmal in den Trailer zu American Werewolf in London rein.
Did you hear that? What was it?
A coyote.
There aren't any coyotes in England.
What happened to them?
Well, the police report said they were attacked by an escaped lunatic. Must have been a very powerful man.
Jack and I were not attacked by a man.
It's an animal. A wolf.
Did he say a wolf?
Yes, I believe he did.
Did you get a good look at the man who attacked you?
Doctor, my memory is fine. It's my sanity I'm beginning to worry about.
You've never had bad dreams before?
Well, sure, as a kid, but never so real, never so weird.
I'm going to look into your eyes.
My friend Jack was just here.
Your dead friend, Jack.
Hi, David!
He told me that I will become a monster in 2 days.
The supernatural, the power of darkness, it's all true.
Please believe me.
Believe what? That tomorrow night, beneath the full moon, I'll sprout hair and fangs and eat people?
You'd be surprised what horrors a man is capable of.
Are you all right now?
I don't know. I'll let you know the next full moon. I'm a werewolf.
You're gonna change. You'll kill people. You'll become,
I know, a monster.
David, don't lose control!
Control? What control?
David, I can help you.
No, I'm not safe to be with. You gotta stay away from me. Run!
Everybody dies in it.
So, meine Herren. Werwölfe sind ja so ein bisschen deckungsgleich, würde ich sagen, mit Vampiren, gerade auch in der Popkultur und im Filmbereich. Es gibt Totalausfälle. Es gab Zeiten, da war, Ich will jetzt nicht wieder die berühmte Filmsaga, die wir auch schon mal besprochen haben, ansprechen mit den Werwölfen und den Vampiren. Aber es gab Zeiten, da war es nicht ganz so cool, ein Vampir zu sein oder ein Werwolf. Aber es gab auch Zeiten, wie eben vermutlich das Jahr 1981, in dem Werwölfe ziemlich cool waren. Aber wie sieht's bei euch aus? Mögt ihr Werwölfe? Was spricht euch da an? Was spricht euch da weniger an, André?
Also ich finde generell den Mythos Werwolf total spannend. Habe ich auch gerade erst sehr viel zu mich belesen drüber, weil wir für meinen anderen Podcast Ende mit Schrecken hatten wir gerade eine Werwolf-Legenden-Folge. Deswegen, da war ich eh gerade sehr im Thema drin. Das war gerade Zufall. Und ich finde halt den generell den Mythos Werwolf, worauf er basiert und wie er entstanden ist und dass man im Mittelalter ja quasi auch glaubte, dass es das gibt, ne? Dass da wurden quasi entweder teilweise Wölfe getötet, weil man dachte, es wären Menschen und andersrum. Und es war alles ganz verrückt. Man dachte, es wäre halt Hexerei. Und ich finde diesen Mythos und diese Legende vom Werwolf an sich super spannend. In der Popkultur habe ich immer wieder gemerkt, dass ich mit dem Probleme habe. Also jetzt mal den Film heute ausgeklammert, über den reden wir gleich. Aber so, es gibt so einige Werwolf-Filme, da finde ich meistens die Darstellung einfach nicht so geil. Also sei es jetzt hängt es jetzt am Design oder hängt es an der Idee der Werwölfe. Also zum Beispiel bei der Underworld-Reihe zum Beispiel, da finde ich sie irgendwie auch, weiß ich nicht, die sind so drüber irgendwie. Also die haben nichts von diesem Mythologischen. Das ist alles sehr, das geht halt eher dann so wirklich eher schon Hardcore-Fantasy rein. Das ist mir irgendwie alles, geht mir das nicht so gut rein. Ich mag meist tatsächlich eher die speziellen Werwolf-Filme, die so ein bisschen Sachen anders machen. Ne? Also zum Beispiel, ich bin ja riesen Ginger-Snaps-Fan, du ja auch, Chris, natürlich. Ja. Kathy Isabel Fanclub sowieso. Ist natürlich jetzt nicht ein herausragendes Meisterwerk der Filmkunst, der Film, aber ich fand, er hat den Werwolf-Mythos halt mal anders aufgegriffen und ihn halt mit dieser Pubertät verknüpft. Zum Beispiel. Das mochte ich.
Ich wollte sagen, wobei er natürlich als Coming-of-Age-Film besser ist als Horrorfilm, finde ich fast.
Als Werwolf-Film, das stimmt, genau. Ja. Aber ich mochte aber die Idee, wie der Werwolf-Mythos da eingebettet wurde. Also ja. Ich mag einfach, wenn die sich ein bisschen einen anderen Kniff dafür finden. Das mag ich halt gerne. Ich mochte zum Beispiel auch super gerne diesen Wer, einfach W-E-R geschrieben, weil der auch so was eher auf diese mythologische Schiene gegangen ist und der war sehr mysteriös und hatte so ein bisschen, hatte eher was Folkloristisches, so, das mag ich total gerne auch. Und mir fehlen allerdings auch noch ein paar Klassiker, so, also ich kenne auch zum Beispiel The Howling eben nicht, den habe ich bis jetzt immer noch nicht gesehen, ich weiß gar nicht warum, ich habe den auch nicht zu Hause, ich muss mir echt mal besorgen, und ein paar andere
Könnte auch sein.
Oder leist mit dem mal, genau. Ja. Aber zum Beispiel Werewolf von Tarka Mills kenne ich auch, ne? Die Stephen King-Verfilmung.
Ja, der ist auch ganz gut eigentlich.
Der ist auch ganz gut, genau. Also deswegen, ich mag Werewolf an sich, das Thema. Ich brauche es nur aufbereitet, damit es mich auch, also entsprechend aufbereitet, damit es mich interessiert. Und halt, wie gesagt, entweder mag ich es, wenn ein besonderer Kniff gefunden wird, oder ich mag es vor allem, wenn es eher wirklich diese klassische, diese Mythologie dahinter hat und die Legendenbildung und weniger so der Werwolf einfach nur so als plakatives Monster und Fantasy und Co. Das geht mir meistens nicht so gut rein.
Wie sieht's bei dir aus, Pascal?
Ja, ich habe ja auch schon mal des Öfteren früher immer mal erwähnt, dass ich prinzipiell immer den Film Monstern immer noch recht aufgeschlossen gegenüberstehe. Also auch gerade Vampire auch ehrlicherweise eigentlich immer ein bisschen cooler als Werwölfe, wenn es jetzt rein um das Monster geht, zumindest aus meiner Sicht. Mir geht's ein bisschen wie André, nur dass mir wahrscheinlich halt noch ein paar mehr auch Klassiker fehlen. Jetzt auch The Wolfman habe ich nicht gesehen. Howling habe ich auch nicht gesehen. So Teen Wolf kenne ich, ja. Dann, okay, ich weiß auch gar nicht mehr, habe ich hier in den, auch einen noch mal in den Quarantänetagebüchern, hieß der Howl, der im Zug riss?
Ja.
Ja, ne?
Howl, ja.
Ja, der war zum Beispiel auch ganz sympathisch. Der war jetzt auch nicht so verkehrt. Underworld natürlich halt irgendwo auch ein Werwolf-Thema.
Hatte Van Helsing nicht auch einen Werwolf?
Ja, gibt's auch.
Van Helsing, ne?
Hat ja quasi gegen alle möglichen verschiedenen Kreaturen gekämpft, ja.
Genau. Prinzipiell, ich mag Werwölfe, ich find's halt auch, aber wie halt auch bei allen Monsterfilmen, ist halt das Monster in der Regel nie genug. Also selbst wenn das Monster irgendwie bedrohlich ist, wenn das passt, wenn du halt da den Antagonisten wahrscheinlich in der Regel, hier jetzt teilweise auch mal nicht, aber sonst in der Regel schon durch den Werwolf irgendwo hast, muss da halt irgendwie entweder ein Kniff, wie André gesagt hat, oder der Film muss dann noch auf anderen Ebenen seinen Weg finden, ein guter Horrorfilm oder vielleicht auch wie hier eine gute Horrorkomödie zu sein. Das ist halt kein Selbstgänger. So. Das sehe ich recht ähnlich. Da muss schon irgendwie noch immer irgendwas passieren. Aber auch wie bei Vampirfilmen. Da gibt es auch so viele Grottige, die halt einfach ja sich so ein bisschen auf dem auf der Existenz eines Vampirs ausruhen und dann drumherum gar nichts schaffen. Und ja. Bei dir, Chris?
Ja, da kann ich mich eigentlich bei euch anschließen. Also mir fehlt auch noch relativ viel, vor allem auf Wolfen. Den habe ich jetzt schon eine Weile im Regal stehen, bin aber noch nicht dazu gekommen, den zu gucken. Da bin ich interessiert, weil ich weiß, dass wir den früher auf einer selbst aufgenommenen Videokassette zu Hause hatten. Aber da habe ich mich nicht getraut, den zu gucken. Und der Filmtitel hat mich immer schon so angesprochen. Aber ansonsten ist es bei mir eben wie mit den Vampiren. So ein paar Sachen finde ich richtig cool, so wie den Film, den wir heute besprechen. Aber manche Sachen eben auch dann wieder nicht. Also ist immer so ein Hit or Miss, würde ich mal grob behaupten. Was aber kein Hit or Miss ist, ist definitiv der Film, den wir heute besprechen, American Werewolf in London. Der hat nämlich auf Letterboxd eine Durchschnittswerte von 3,8 von 5, auf der IMDb 7,5 von 10. Ihr könnt euch, also das freigegeben ab 16 Jahren, habt da tatsächlich die freie Auswahl, wie ihr euch den Film angucken wollt und von welchem Label und aus welchem Land. Also empfehlenswert, André, können wir, glaube ich, problemlos empfehlen, sind die aktuellen Version, der Blu-ray-Transfer, den Arrow im Angebot hat. Da gab es auch eine ganz nette Box mit einem dicken Büchlein bei und schönem Cover-Artwork und so weiter. Und natürlich ganz aktuell eben der Release von Turbine, die den Film eben auch in einer schönen Box rausgebracht haben, mit einem 4K-Transfer als UHD. Und wir haben den ja auch schon geguckt jetzt auf UHD. Und ich glaube, da stimmst du mir zu. Richtig fein gemacht, ne? Also Bildqualität schön mit Filmkorn, aber mit dezenten Filmkorn und gerade die Landschaftsbilder und sehen toll aus und aber auch generell die Szenen in London knacken scharf, aber trotzdem sehr filmisch, ne? Also war ich sehr begeistert vom Bild. Du, glaube ich, auch, oder?
Ja, gehe ich mit komplett. Ist ein wirklich super schöner Transfer. Nichts verfremdet. Es sieht nicht aus wie so in Wachs gegossen. Es wurde nichts einfach nur gefiltert, sondern es ist ein wirklich guter Transfer. Man muss auch sagen, selbst halt die vielen praktischen Effekte, auf die wir ja noch zu sprechen kommen, dann selbst die gehen immer noch total klar, was einerseits für die Effekte spricht, aber andererseits eben auch dafür, dass das Bild einfach, es wurde sehr originalgetreu belassen, aber es ist wirklich, wenn man sich das mal wahrscheinlich im Original anguckt, das sind Welten. Sieht halt jetzt wirklich aus wie ein Film von heute im Grunde, was das Bild angeht. Aber trotzdem mit dem, der Charme wurde beibehalten, es wurde, wie gesagt, nicht einfach totgefiltert, das Bild, was viele immer, wo es viele Filme gibt, die das gerne machen und die danach einfach aussehen, als ob man sie eben, wie gesagt, einfach gebügelt hätte.
Ja, und wer jetzt nicht so viel Wert auf höchste technische Belange legt, der kann sich auch noch ganz normal die MRA von Universal holen. Die gibt's, glaube ich, für weniger als 10 Euro auch ganz normal. Aber die hat eben noch nicht den neuen Bildtransfer, aber trotzdem kann man den Film da problemlos gucken. Ich habe den früher auch so geguckt, also von daher. Der Film kam, wie gesagt, im Jahr 1981 raus, das Jahr des Werwolfs. Und von den drei Filmen, die dort rauskamen, eben The Howling Wolf und American Werewolf, startete unser Film tatsächlich auch als letzter ins Kino. Ja, wurde aber dann tatsächlich von den dreien überraschenderweise, sagt man im Nachhinein jetzt wahrscheinlich nicht, aber damals schon, war er da auch der erfolgreichste und war auch der 11. erfolgreichste Film in den USA im Jahr 1981. Hat 30 Millionen eingespielt bei 10 Millionen Kosten. Aber so verwunderlich ist es eigentlich nicht, wenn wir uns mal anschauen, wer der Regie geführt hat, nämlich der wunderbare John Landis, vermutlich einer der interessantesten Regisseure, die es so in den 80ern gab. Der hat Filme gedreht wie Blues Brothers, kennt jeder, Der Prinz aus Zamunda, auch ein absoluter Liebling von mir, das weltberühmte Thriller-Musikvideo von Michael Jackson natürlich, Into the Night, auch ein kleiner Geheimtipp, und natürlich, ich habe ihn bis heute nicht gesehen, ich weiß nicht, ob einer von euch den gesehen hat, den gibt's ja auch im Mediabook, Schlock, das Bananenmonster, das klingt eigentlich noch ein Film für André, aber ich weiß nicht, ob er den gesehen hat.
Nee, ich hab schon so oft das Mediabook irgendwie in der Hand oder im Warenkorb gehabt und hab immer wieder rausgenommen, weil es halt letztendlich doch halt ein Trash-Film ist. Und ich habe irgendwie schon Bock drauf, aber mir war er dann auch immer noch so teuer dafür, dass er wahrscheinlich wirklich einfach nur so ein Einmal-Lacher ist. So, aber ja, mal gucken.
Aber er hat auch ein paar Flops gehabt, eben zum Beispiel in den 90ern dann Beverly Hills Cop 3. Und Landis kam tatsächlich schon Anfang der 70er Jahre auf die Idee für American Werewolf, als er noch quasi so ein Typ für alles an Sets von anderen Filmen war in Europa. Und er hatte da schon so eine leichte Drehbuchidee und hatte da paar ja, Erlebnisse in Jugoslawien, die ihn dazu inspiriert haben, dieses Drehbuch zu schreiben. Und es sollte ursprünglich in Frankreich spielen, weil dort eben auch die meisten Menschen getötet wurden, weil sie für Werwölfe gehalten wurden. Aber aufgrund der Sprachproblematik hat Landis quasi die Handlung dann doch nach England beziehungsweise zum Teil nach Wales verlegt. Und das Drehbuch wollte tatsächlich, auch das ist natürlich, klingt irgendwie wie Ironie heute, wollte tatsächlich damals irgendwie niemand so recht abnehmen, weil den meisten Studios die Genremischung aus Tragödie, Komödie und Horror nicht ganz koscher war und niemand wollte das kaufen. Und so hatte Landis aber dann auch Vorteile dabei, weil er eben quasi finanziell in Vorleistung ging, als er dann den Film sage und schreibe 10 Jahre, nachdem er den ersten Drehbuchentwurf geschrieben hat, dann umsetzen konnte. Und konnte dort mehr oder weniger dann schalten und walten, wie er will. Auch wenn sich da auch Studios so ein bisschen eingemischt haben später, die dann doch finanzielle Unterstützung gegeben haben. Sie wollten zum Beispiel eben das Gespann, das Landis schon besetzt hatte für Blues Brothers, also Dan Aykroyd und John Belushi. Die sollten ursprünglich David und Jack spielen in American Werewolf. Wäre natürlich, glaube ich, ein bisschen was anderes geworden im Nachhinein. Was vielleicht noch interessant ist, bevor ich an Pascal übergebe für seine fulminante Inhaltsangabe, ist noch, dass das der letzte EAD-Film war, also EADY, und das ist quasi ja sowas wie eine Filmförderung. Das ist quasi die Unterstützung der britischen Filmindustrie durch eine Steuer auf Kasseneinnahmen. Und so konnte man einerseits American Werewolf relativ kostengünstig produzieren in England, eben mit der Abgabe von einer Gewinnbeteiligung, wenn man eben mindestens 85% des Films im Land gedreht hat. Das kennt man heutzutage auch teilweise aus Osteuropa, wenn eben so DTV-Sachen, irgendwelche Actionfilme oder Martial-Arts-Filme und teilweise auch Horrorfilme in Osteuropa, irgendwie in Bulgarien oder Rumänien gedreht werden. Da läuft das ähnlich. In England gibt es heute aber nicht mehr. Und American Werewolf war der letzte Film, der quasi vor der Ära Margaret Thatcher sozusagen davon noch profitieren konnte. Aber Pascal, worum geht es eigentlich in dem Film, den wir heute besprechen, American Werewolf in London?
Jack Goodman und David Kessler, zwei amerikanische Studenten, befinden sich gerade auf einer Europareise. In den nordenglischen Highlands finden sich die beiden in der kleinen Ortschaft East Proctor wieder, deren Einwohner den Fremden nicht besonders freundlich gesinnt sind. Nachdem Jack und David aus der lokalen Kneipe verscheucht wurden, verirren sie sich im Moor und werden zudem noch von einem scheußlichen Monster angegriffen. Jack erliegt seinen Verletzungen, aber David kann von den Dorfbewohnern noch leicht verletzt gerettet werden und befindet sich im Anschluss in einem englischen Krankenhaus wieder. Dort trifft er auf die Krankenschwester Alex, mit welcher er sich zunächst anfreundet und kurz darauf auch eine Liebesbeziehung führt. Tragischerweise muss David feststellen, dass der Angriff des Monsters schwerwiegende Folgen hatte. Das Monster war tatsächlich ein Werwolf und somit ist David nun ebenfalls ein Lykanthrop, der sich bei Vollmond verwandelt und unschuldige Menschen jagt. Zu allem Überfluss wird David noch von seinem nun untoten Freund Jack belästigt, welcher ihn dazu auffordert, Suizid zu begehen, damit Jack seinen Weg ins Jenseits finden kann.
Wunderbar, vielen Dank. Ich bin ja, muss ich zugeben, ist auch kein Geheimnis, ein großer Fan von der kompletten, sag ich mal, von dem ersten Drittel des Films, das ja doch noch ein bisschen gesondert ist vom Rest des Films. Wir haben hier dieses Opening, Blue Moon läuft im Hintergrund. Wir sind in Nordengland, beziehungsweise Drehort ja dann eigentlich doch die walisischen Hochlande. Und wir begleiten die zwei US-Studenten, Pascal hat's gesagt, David und Jack, auf ihrer Europa-Backpacking-Tour, die 3 Monate gehen soll. Und das sind alles sehr, ja, wunderbar atmosphärische Bilder, die Landschaftsbilder auch in den Opening Credits, unfassbar atmosphärisch. Und ich finde auch, dass David und Jack super sympathisch sind, die kommen sofort sympathisch rüber, den folgt man gerne. Da werden wir später ja natürlich bei der Fortsetzung noch das Kontrastprogramm haben, aber dazu später mehr. Aber die beiden super sympathisch, super nett irgendwie, da hat man auch sofort Bock irgendwie mit denen zu laufen, fand ich. Und da ist auch interessant, wenn man sich die deutsche Synchro anguckt, die ist auch sehr gut gemacht, weil David da zum Beispiel eben von der markanten Tom Selleck-Stimme von Norbert Langer gesprochen wird. Also da kann man sowohl O-Ton als auch auf Synchro gucken, beides sehr gelungen. Und dann gehen die beiden in so einen kleinen Ort und gehen dort in die Kneipe, in The Slaughtered Lamb. Und das ist dann eben, wie man es kennt, wenn man so als Fremder in so eine Kneipe kommt, in so einem kleinen Ort. Da wird man ja behandelt wie so ein Außerirdischer. Und man merkt, irgendwas Mysteriöses geht vor sich. Die Leute geben den beiden auch Warnung, nachdem sie mehr oder weniger später rausgeschmissen haben, dass sie auf der Straße bleiben sollen. Sie sollen sich vom Moor fernhalten und sie sollen sich vom Mond hüten. Und dann ist da, das kommt ja erst dadurch zustande, dass sie ja dieses Pentagramm entdecken, André. Das hast du heute auch entdeckt bei deinen Nachbarn, ne? Der Werwolf von Rückstadt.
Ich hab jetzt auch schon ein bisschen Panik, dass hier die Nachbarn vielleicht Werwölfe sind.
Wo hing das Pentagramm da? Im Baum?
Im Baum, vorm Haus.
Sehr gut. Wie fandst du den Einstieg? Also sagen wir mal jetzt mal, wir sind ja noch in recht beschaulichen, es ist atmosphärisch, es ist gruselig, aber noch ist keine Gefahr in Sicht. Aber generell so das Opening mit diesen schönen hügeligen Landschaften und die Stimmung in dem kleinen Örtchen und in der Kneipe, fantastisch, oder?
Absolut. Also ich fand, dass das Opening insgesamt, auch wie sie einfach ankommen, erstmal auf diesem Truck da, der sie da hinten drauf mitgenommen hat, so auch vom ersten Satz an, du merkst auch direkt so, die beiden haben eine krasse Chemie.
Ja.
Also nicht nur die Figuren, sondern auch die Schauspieler. Ich finde, die agieren so wunderbar lässig zusammen und so aus dem Moment gegriffen. Das wirkt null gekünstelt, was sie da spielen. Das fand ich die wirken so völlig authentisch. Das fand ich immer direkt vom Anfang an schon so richtig gut. Und ja, wie sie dann da erstmal langstapfen durch die Highlands und dann natürlich ins Slaughtered Lamb kommen, das Legendäre. Und das ist alles so, also A ist es so ein bisschen, merkst du schon da, wie feucht und wie klamm das überall da ist. Und das ist so ein leicht, so der Raureif überall bedeckt und leicht neblig. Und dann eben diese Kneipe mit diesen verschrobenen Leuten drin, ne, wo die natürlich alle auch sofort dieses, was wollt ihr denn hier, drauf haben. Und wie sie sich dann trotzdem so ganz awkward setzen, so nach dem Motto so, naja, okay, wir würden am liebsten gerade wieder gehen, aber es ist auch kalt und wir haben Hunger.
Und die Stimmung, die schwankt ja dann auf einmal. Ist ja wieder sehr positiv, die erzählen alle so ein paar Witzchen, ne?
Erstmal. Auch wie sie dann die Bestellung aufnehmen und immer so Frage so, haben sie das? Nein. Haben sie das? Nein. Haben sie das? Nein. Was haben sie denn? Bier. Das ist halt. Das
und
ist
Tee, aber können wir den bekommen? Na, muss ich erst machen, nee.
Ja, genau. So stellt man sich halt so einen richtigen Pub da halt nur mal vor. Und ja, wie du gerade sagst, genau, dann machen die halt so ein paar Witzchen und einer erzählt erstmal so einen Schwank, wo alle so, oh ne, nicht schon wieder, weil jeder kennt die Story halt natürlich schon, weil er sie wahrscheinlich jeden Abend erzählt. Ja, und dann erst, wenn dann die entscheidende Frage kommt, dann eben so Richtung Pentagramm an der Wand so, hey, was ist denn das? Was macht denn das hier? Und alle so stumm. Und du weißt so, du hast die falsche Frage gestellt.
Das hat ja auch ein bisschen das Feeling, auch wenn sie ja dann quasi wieder auf die Open Road entlassen werden, so ein bisschen auch Hammer-Horror-Stil, oder? Ich fand schon so dieses ganze Nebel, das einfach so dieses, wie du es eben auch schon beschrieben hast, alles fühlt sich so ein bisschen klamm, regnerisch, feucht an und das hat alles so ein bisschen für mich so ein bisschen diesen Vibe aus den 50er Jahren Hammer-Horror-Filme irgendwie total gehabt.
Definitiv, ja.
Wie hat dir der Anfang gefallen, Pascal?
Auch sehr gut. Ich liebe den sehr. Alles das, was André oder was ihr schon gesagt habt, kann ihm absolut zustimmen. Ich liebe diesen Schallplattenmoment, also dieses halt, ne, so Musik aus, alle Augen drehen sich um, wenn sie halt in diese Kneipe kommen und du halt direkt weißt, okay, alles klar, das ist halt, so Fish out of water. Die Amerikaner passen halt maximal hier nicht rein. Das Einzige, was halt diese Gruppen von Menschen verbindet, ist bis zum gewissen Grad halt die gemeinsame Sprache, dass sie sich verständigen können. Aber ansonsten sind das zwei Kulturen. Das ist super auf den Punkt gebracht in dem Moment. Dann ist auch einfach, da ist ja nicht viel, aber die Einrichtung ist halt auch und das ganze Set-Design, das Kostümdesign ist da echt nicht zu unterschätzen. Ich meine, der Teil spielt jetzt halt gerade mal nicht in London und trotzdem, du siehst halt aber genau, okay, das ist definitiv irgendwo in Großbritannien. Das kann man halt direkt verorten. Das ist, auch werden wir später noch zu kommen, wesentlich besser gelöst als im Sequel. Das ist einfach cool. Der Anfang macht richtig Spaß, die Bilder sind toll. Ist natürlich auch bei mir, ich mag halt auch dieses neblig-klamme, diese Atmosphäre, die dadurch entsteht, sowieso sehr. Und ja, spätestens, wenn es dann wieder drauf geht auf die Straße und wenn es dann so Richtung erste, sozusagen Action-Sequenz geht, ist halt dann auch noch mal die Atmosphäre einfach enorm durch Kameraführung, Musik, Soundtrack, da, ja, passt alles sehr gut zusammen.
Bis quasi das erste Geheul kommt, weil die beiden wandern eben weiter in die Dunkelheit und natürlich Richtung Moor und natürlich verlaufen sie sich dort, aber wir haben auch gleichzeitig auch immer wieder einen Schnitt auf die Einwohner des Örtchens, die ja schon scheinbar mehr wissen, als sie preisgegeben haben. Und dort diskutiert man, soll man denen helfen, soll man denen nicht helfen, draußen beginnt zu regnen. Und ich finde, die Stimmung wird dann in diesen Momenten auch immer gruseliger und schauriger. Und ich würde ja doch fast sagen, dass es für mich eine der besten und stimmungsvollsten Horrorkonstellation überhaupt ist, also für mich persönlich. Und ich mag es auch, dass sie trotzdem immer ihre Dialoge, die auch ganz nett geschrieben sind, die haben ja auch so eine frühe Metaebene, wenn sie sich auch unterhalten über den Hund von Baskerville und so eine Sachen. Und dann kommt dieses Wolfsgeheule in der Ferne, was die beiden hören. Und dann letztendlich auch der Angriff. Jack wird von einem riesigen Tier angegriffen. Wir wissen, wie der Film heißt, American Werewolf. Deswegen wissen wir, dass es ein Werwolf vermutlich ist, der ihn dort angreift und quasi komplett zerfleddert. Auch hier gibt's schon die ersten richtig guten praktischen Effekte zu sehen. Und bevor es David erwischt, kommen die Dorfbewohner noch rechtzeitig und retten ihn. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der erste Teil, über den wir eben gesprochen haben, des Openings, aber auch gemischt mit diesem doch sehr, sehr tollen Horrormomenten, die dann folgen, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich gehören die echt zu den, sag ich mal, die kompletten ersten 20 Minuten zu den besten Horrorfilm-Minuten der Filmgeschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin auch jetzt, damals war ich schon begeistert, aber jetzt war ich noch viel mehr begeistert. Ich liebe diese ersten 20 Minuten. Ihr wahrscheinlich auch, ne? Pascal.
Ja, absolut. Definitiv, da trifft alles zusammen. Es ist halt, du siehst gar nicht so viel vom Monster, beziehungsweise du siehst es dann, wenn es halt eigentlich schon zu spät ist. Aber auch gerade das ist einfach sehr gut gelöst, dadurch, dass du halt eher immer den Blick auf die Figuren drauf hast. Du guckst jetzt weniger dahin, wo sie hingucken, sondern du siehst, wie sie quasi an dir vorbeigucken und halt Angst haben. Und dadurch hast du automatisch auch Angst. Das ist sehr effektiv. Und dann muss ich auch gleich sagen, der Film hat natürlich, ich finde, auch die Chemie zwischen den beiden ist grandios. Und das ist auch wichtig, weil direkt dadurch jetzt halt nämlich dann auch die Traurigkeit dadurch halt nochmal viel härter reinkickt, weil man halt mitbekommen hat, die beiden sind gut befreundet, die mögen sich, die haben eigentlich eine coole Zeit. Und ich muss sagen, wenn er dann halt wegläuft im ersten Moment, einfach so aus Reflex, weil du läufst halt weg, klar. Das ist halt so, ich finde das immer, das ist wirklich gemeiner Moment. Das ist ziemlich traurig zu wissen, dass er jetzt quasi seinen Freund da zurücklässt und auch selber, wenn man dann so empathisch ist und überlegt, wie dieses Gefühl sein muss, jetzt quasi seinen Freund da dem Tod zu überlassen, während er ihn ja noch schreien hört. Naja, und dann dreht er gut am Ende dann doch nochmal um. Zu spät offensichtlich. Eigentlich hätte er dann weiter weglaufen sollen, aber ja, ist auch einfach stark, dass das schafft, innerhalb von 20 Minuten einem die Figuren so nahe zu bringen. Zumindest war es bei mir so, dass man direkt richtig mitleidet, wenn uns dann halt auch zumindest vorläufig die erste Figur schon abhanden kommt.
André, wie schafft American Werewolf oder wie schafft Landis das mit seiner Crew, dass das auch nach 40 Jahren immer noch so stimmungsvoll und so gruselig wirkt und ja auch der Überfall des Werwolfs immer noch so brutal und überraschend wirkt?
Naja, also es ist auf jeden Fall auch, wie Pascal gerade schon sagt, der dezente Einsatz vor allem des Monsters, ne? Also du hast ja halt hier nicht Dog Soldier Style auf zwei Beinen laufende Werwölfe, die halt die Kamera laufen, und du hast keine Zweihandkämpfe irgendwie mit einem Monster oder irgendwelche anderen Spielereien, sondern du hast halt hauptsächlich du hast eben, wie wir schon gesagt haben, du hast die Kulisse, das Setting on Setting gedreht, so, ne, das sieht man auch einfach, dass es kein Studio ist. Du hast eben die Soundkulisse, du hast dieses du hast diese beiden Figuren da irgendwo in der Pampa, die wissen nicht, wo sie sind. Sie wissen nicht, wo sie hin sollen. Dazu eben das Wolfsgeheule da, was da durch die Nacht schrillt, was übrigens mega furchteinflößend ist, wie ich finde.
Ja.
Und fand ich auch ganz, ganz spannend. Das ist halt so ein Remix aus 7 verschiedenen Tiergeräuschen, die sie da genommen haben, um dieses, weil das klingt ja nicht wie ein normaler Wolf oder so. Das ist ja sehr monsterartig schon. Und da haben sie irgendwie ganz viel reingemischt, so mit Löwe, dies, das, jenes, ich weiß gar nicht alles, was drin ist, aber ja, es hat so ein Scream-Remix aus verschiedenen Tieren. Und das schallt halt die ganze Zeit aus allen Richtungen, die wissen nicht, woher es kommt. Also diese Hoffnungslosigkeit in dem Moment oder dieses Verlorene, dass sie nicht, also sie haben ja keine, sie wissen nicht, was sie machen sollen, sie haben keine Wahl, was zu tun, sie können nur weiterlaufen und hoffen, dass es halt sie nicht einholt, aber die Chance ist halt gering, so, und Und auch dann, wenn es dann eben dazu kommt, dass das Monster angreift, sieht man es halt erstmal nur schemenhaft. Dann eben, ja, der Moment, den ich auch beschrieben habe, wo er erstmal wegläuft, das ist halt schon krass, aber ich meine, keiner von uns weiß, wie er im Ernstfall handeln würde. Ja, im Endeffekt denkt jeder erstmal an sein eigenes Leben. Und wer dann auch denkt so, ach nee, fuck, das kann ich nicht machen, ich muss nochmal umdrehen. Ja, und wird dann eben selber angefallen. Das ist halt, die Abfolge ist halt auch sehr, sehr smart, aber vor allem ist es eben wenig zeigen oder nur effektive Shots zeigen plus Geräuschkulisse, finde ich, machen das einfach extrem aus, dass es so wirkungsvoll ist.
Dann passiert tatsächlich ein etwas überraschender Schnitt, denn wir sind plötzlich im Helden und wir sehen, wie David in einem Krankenhaus in London aufwacht. Und er wird dort betreut von der Krankenschwester, von Alex Price, die ihm auch erzählt, dass eben sein bester Freund Jack Toad ist. Und Toad ist, oh Gott, jetzt kam aber der Mecklenburger Dialekt aber sehr schön durch. David berichtet dann, dass er von einem Werwolf angefallen wurde, oder zumindest sind das seine bruchstückhaften Erinnerungen. Aber es herrschen Zweifel seitens der Behörden, aber wir merken auch schnell, dass diese Zweifel vielleicht auch ein bisschen gespielt sind und dass hier vielleicht Lügen aufgetischt werden mit falschen Beweisen und Zeugen. Und David vertraut mehr oder weniger eigentlich nur der Krankenschwester, eben diese Alex. Die beiden freunden sich auch so ein bisschen an, aber David hat immer wieder Albträume und Visionen. Da gibt's zum Beispiel eine wirklich hervorragende Sequenz mit SS-Werwölfen quasi, also mit Werwölfen, die SS-Nazi-Kleidung tragen. Sehr skurril, sehr weird auch, aber funktioniert auch irgendwie, obwohl diese ganze Situation, die dort gezeigt wird, sehr komisch einfach ist, sehr skurril, funktioniert sie heute immer noch sehr gut. Und dann taucht eben Jack, also der beste Freund von David, wieder auf als Untoter. Und auch großartige Make-up-Effekte, also diese Wunden bei David, bei Jack, sehen auch so großartig getrickst aus, sieht richtig gut aus. Und dann entspinnt sich auch noch relativ viel am Anfang so eine Art, ja, doch schon Liebesbeziehung zwischen David und der Krankenschwester Alex. Und die beiden gehen quasi nach Davids Krankenhausentlassung auch mit zu ihr nach Hause sozusagen. Also er wohnt dort erstmal, kommt dort erstmal unter. Und ich fand auch, dass diese Romanze durchaus natürlich ein bisschen schnell kommt, aber das gibt's ja nicht auch, also von daher, und ich fand das durchaus auch romantisch und gefühlvoll rübergebracht. Also auch hier muss ich sagen, auch so die Albträume, die Vision, aber auch wieder so ein bisschen gespielt wird, was ist jetzt hier wirklich passiert, was wird hier vorgegeben, und die Liebesbeziehung, das macht auch hier noch sehr viel Spaß, finde ich, Pascal.
Ja, also es ist schon, ich finde, ein bisschen Fallhöhe ist da, dadurch, dass wir haben es jetzt ja auch, glaube ich, alle bestätigt, dass uns auch der erste Teil so enorm gut gefallen hat. Bei mir ist es schon so, dass ich dann sage, ja, okay, da kann das Krankenhaus natürlich jetzt so, ne, netto nicht mithalten. Nichtsdestotrotz ist es aber auch nicht so, obwohl es gar nicht so wenig Zeit ist, die im Krankenhaus tatsächlich vergeht. Also das darf man auch nicht unterschätzen.
Na, fast eine halbe Stunde, ne?
Ja, das ist genau, das ist gar nicht so lange, also es dauert relativ lange, bis sie dann im Apartment von Alex angekommen sind. Aber trotzdem schafft der Film es hier noch, immer einem genug mitzugeben, ne? Du hast dann halt auf einer einen Seite die, sich anbahnende Liebesbeziehung, die braucht ja auch ein bisschen Zeit. So, du kannst ja auch nicht dann nach 5 Minuten sagen, so, und jetzt gehen wir mit der Krankenschwester mit nach Hause, das muss halt so sein. Aber dann hast du halt wirklich diese SS-Sequenz, die ist ein bisschen, also ob die jetzt drin wäre oder nicht, da hätte jetzt auch niemand nachgeschrien, wo war denn meine Sequenz mit den SS-Soldaten in diesem Film? Die habe ich jetzt irgendwie vermisst. So, die wirkt schon ein bisschen zufällig, aber
ja, die hat ja einen Grund, aber da gehe ich gleich drauf ein wenig dran.
Ja, okay, alles klar, dann da bin ich gespannt. Auf jeden Fall, aber so oder so, gibt einem der Film ja dann genug mit, auch obwohl man jetzt halt hier theoretisch noch keine erneute Werwolf-Transformation oder keinen Werwolf sieht, ist ja effektetechnisch immer noch eine Menge los. Du hast es gesagt, Jack ist da, Jack sieht super aus, wie die Haut da am Hals zerfetzt runterhängt, ist einfach nur fies. Und dann noch die Traumsequenz im Wald, die ist auch stimmungsvoll, passt. Also ist immer noch, weiß trotzdem irgendwo noch zu begeistern, wenn natürlich jetzt auch nicht mehr auf dem Niveau wie am Anfang.
Ja, André, dann erzähl doch mal.
Ja, klär mich auf.
Also, die berühmte Werwolf-Szene, die berühmte SS-Werwolf-Szene, die hat tatsächlich einen Grund, wusste ich auch mal vorher, das habe ich nicht drauf geachtet vorher vor allem. Ist euch vielleicht aufgefallen, es wird in dem Film, gerade auch im Krankenhaus, wird mehrfach immer wieder betont, dass David im Film Jude ist. Das sagt dann erstmal der Arzt, als er reinkommt, ach, er ist ja Jude. Dann sagt die Krankenschwester auch später, nicht Alex, sondern die andere auch nochmal, ach ja, ach, er ist ja Jude, ne? Und so, ne? Und das hatte halt wohl auch eine Bewandtnis, weil, also tatsächlich ist der Film, das hatte ich dann auch mal nachgelesen, das war mir ebenfalls nicht bewusst, der Film ist in der jüdischen Community sehr beliebt. Weil er so ein bisschen als jüdische Horrorrevolution gilt. Weil David da eben so als jüdischer Hauptcharakter so prevails, sag ich mal. Also da gibt es eine ganz lange Geschichte zu, müsst ihr euch mal wirklich einlesen, das jetzt hier aufzudröseln, ist zu lang. Da gibt es eine Doku zu, die dauert alle eine halbe Stunde. Das ist sehr, sehr spannend, aber der träumt auf jeden Fall von diesen SS-Werwölfen, weil er quasi in diesem Werwolf-Fiebertraum, dem er ist, das ist ja so quasi alles noch Pre-Verwandlung. Es symbolisiert quasi eben die Urängste, sag ich mal, die Verbindung natürlich auch zum Holocaust, weil er eben selbst Jude ist und das auch in dem Film davor ihm oft da so quasi so flapsig an den Kopf geworfen wird, also ob es irgendeine Bedeutung hätte. Er ist halt ein Patient, so, er ist ein Mensch, ist völlig egal, was er ist, aber es wird immer wieder vorher betont und daher hat man sich entschieden, diesen Fieberalbtraum so umzusetzen in Bezug auf seine jüdische Herkunft, dass es hier in Verbindung mit den SS-Werwölfen sind, in Verbindung zu dem des Schrecken des Holocausts, um diesen Fiebertraum da darzustellen.
Oh. Okay. Ja, das wusste ich tatsächlich nicht.
Ja, deswegen. Also, wer dazu noch mehr manchmal einlesen will, da gibt es Artikel im Netz, müsst ihr euch mal ein bisschen einlesen. Das ist halt super spannend. Wie das ist hier aufzudröseln, wird den Rahmen sprengen. Aber ja, wusste ich auch vorher nicht. Ich hatte auch vorher, es wäre wirklich ein random Idee einfach. Es wäre einfach, sie haben sich das möglichst Böseste ausgedacht, was sie können irgendwie. Aber nee, hat tatsächlich einen kleinen Hintergedanken. Und ansonsten, ja, zur ganzen Sequenz gehe ich mit, so Krankenhaus ist natürlich, hat man sich in der letzten Folge erst gehabt mit Krankenhäusern. Bei Trauma, ne, genau, haben wir auch schon gesagt, dass Krankenhäuser so ein bisschen auserzählt sind, ne. Und das ist natürlich hier auch so, ich meine, der Film ist jetzt von 81, klar, ist nicht mehr brandneu, aber ist nicht der spannendste Moment im Film, aber ich finde auch, erfüllt es gut. Du hast ja einmal eben diese untote Begegnung dann, als David dann merkt, oh, okay, also anscheinend kann ich die vorigen Opfer dieser Werwolf-Blutslinie sehen. Und ja, wie du auch gesagt hast, Chris, das Make-up ist fantastisch, muss man einfach auch sagen, auch auf UHD immer noch. Deswegen sage ich Respekt hier an die FX einfach. Das ist wirklich richtig, richtig gelungen. Muss man ja einfach mal sagen, generell im Film, die Effekte sind ja einfach.
Da warten wir noch, da kommen wir später bei der Transformation zu.
Aber genau, spätestens dann zu der berühmtesten Szene nochmal drauf. Und von daher, das macht Spaß und er lässt sich halt hier noch so Kleinigkeiten einfallen, die es am Leben halten. Und hier kommt auch mal wieder raus, finde ich, was wir am Anfang gesagt haben, dass David auch einfach so ein sympathischer Charakter ist. Also ja. Klar, er ist ein bisschen flirty, aber er ist auch kein Arschloch. Er ist halt sympathisch. Er hat halt Charme, er ist ein Charmeur. Lässt mir das, wenn man so einen doofen Spruch so, aber halt nichts, was jetzt irgendwie, wo man sagen würde, dass das geht irgendwie zu weit. Ich finde, er macht das sehr sympathisch und Alex flirtet ja auch gut zurück. Beziehungsweise es geht ja am Anfang sogar fast eher von ihr erstmal aus und ich finde das sehr sympathisch. Die Charaktere hier sind alle sehr liebenswürdig. Das kommt gerade in diesen Krankenhaus-Szenen auch nochmal, finde ich, zu tragen. Das ist echt, es macht Spaß, auch zuzugucken. Von daher, ja, ist jetzt nicht das Highlight des Films, dieser Moment, aber er schafft es halt hier trotzdem A, noch so ein bisschen Story-Relevanz und dann eben auch noch, diese Liebesbeziehung da anzukurbeln. Plus noch ein bisschen eben obskuren Horror reinzubringen mit dieser Albtraumsequenz. Von daher, geht auf jeden Fall gut rein.
Ich fand auch, dass die Darstellerin, die Jenny Agutter, die Krankenschwester spielt, die fügt sich auch sehr harmonisch in das Gesamtbild des Films ein, fand ich auch sehr, sehr sympathische Rolle. Da wäre natürlich noch ein bisschen mehr Tiefgang möglich gewesen, aber das ist nun mal nicht das Thema des Films in dem Sinne. Aber ich finde schon, dass auch die, also dass sie eigentlich ganz gut als Ersatz für eben Jack, der jetzt nur unter den Toten bzw. untoten Wald ein ganz guter Ersatz eigentlich ist. Also das hat für mich auch ganz gut funktioniert. Aber der Jack, der kommt eben auch relativ zügig wieder zu Besuch, nämlich nachts einfach, als David nicht so schlafen kann, da ist plötzlich der untote Jack wieder bei ihm. Und Jack sagt eben David, dass er sich bitte umbringen soll, bevor es zu spät ist, bevor er sich eben beim nächsten Vollmond in einen Werwolf verwandeln würde. Und Auch der behandelnde Arzt, Dr. Hirsch, der ist ein bisschen, ja, misstrauisch geworden durch die Aussagen, die David getätigt hat. Und der reist dann eben auch in dieses nordenglische Dorf, um dort eben auf eigene Faust ein paar Ermittlungen oder Nachforschungen aufzustellen. Und ja, bekommt dann auch mit, dass David in Gefahr ist. Und wir sehen es auch an so kleinen Details, die sind jetzt nicht sonderlich subtil, aber durchaus interessant gemacht, finde ich, dass zum Beispiel eben die Tiere in London sehr merkwürdig auf David reagieren und auch Davids Verhalten. Er merkt es selber an sich einfach auch, dass seine Essgewohnheiten sich ändern und einfach er auch sehr unruhig ist die ganze Zeit. Da gibt's auch eine schöne Sequenz, da läuft CCRs Bad Moon Rising und David eben wandelt durch die Wohnung und weiß nicht so recht mit sich hin. Und dann kommt eben diese berühmt-berüchtigte Verwandlungsszene. David bekommt erste Hitzewallungen, dann fangen plötzlich seine Gliedmaßen an zu wachsen. Der Haarwuchs nimmt, ja, ist enorm, sag ich mal, an allen möglichen Körperstellen und dann wachsen ihm auch noch Krallen. Und da muss man wirklich sagen, was ja die sagenhafte Tricktechnik hier von Rick Baker da auf die Beine gestellt hat, muss ich sagen, dürfte wohl zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall, aber wahrscheinlich auch noch lange danach, zu den eindrucksvollsten Filmverwandlungen überhaupt zählen. Da hat ja damals Rick Baker auch den einen seiner ersten Oscars bekommen. Es waren ja dann später 7, ist auch sehr interessant. Also die Kategorie für die beste Tricktechnik, die wurde, oder das beste Make-up wurde quasi auch erst für diesen Film hier sozusagen geschaffen von der Academy, und er hat den eben gewonnen. Und ironischerweise, das ist tatsächlich ja sehr ironisch, denn seinen letzten Oscar von den 7, den hat er für Wolfman bekommen 2011, also quasi auch für einen Werwolf-Film, hat seine Karriere auf jeden Fall sehr abgerundet. Aber eigentlich sollte tatsächlich, und das finde ich auch wieder interessant, weil wir das Thema vorhin schon hatten, sollte Rick Baker für Joe Dantes The Howling die Effekte machen, obwohl er eigentlich John Landis versprochen hatte, dass er dann für American Werewolf die Effekte macht. Aber das Projekt kam halt so lange nicht zustande, dass auch Baker nicht mehr damit gerechnet hat und hat dann eben Joe Dante die Zusage gegeben. Aber Landis fühlte sich so verraten, dass Dante sich am Ende doch umentschied und eben dann doch die Effekte für American Werewolf gemacht hat. Und das hat er tatsächlich so ein bisschen, ja, nicht heimlich, aber so ein bisschen nebenbei gemacht, als er eigentlich engagiert war, um für Steven Spielbergs Film Night Skies die Effekte zu machen. Und er hat dann in den Studios von den Columbia Pictures quasi nebenbei auch die Effekte für American Werewolf gemacht. Aber Spielberg hat dann letztendlich den Film nicht mehr gedreht und Baker musste dann fortan die Effektarbeit für American Werewolf in der Garage machen. Das fand ich auch eine sehr interessante Randnotiz. Aber man muss wirklich sagen, Pascal, tricktechnisch, das sieht immer noch vom Allerfeinsten aus heute, oder?
Ja, das ist krass. Also man muss halt dann noch immer, oder naja, ich habe zumindest immer wieder das Gefühl oder dieses Bedürfnis noch mal mir klar zu machen, okay, das ist 81, es ist kein CGI, aber es sieht halt so gut aus. Das ist, also das ist wirklich so einer dieser Momente, wo es sich auch einfach richtig, ich habe auch ein bisschen Behind-the-Scenes-Material dazu mir angeguckt auf YouTube, das lohnt sich absolut. Also das ist ein unfassbar aufwendiger Dreh gewesen. Ich glaube, die haben teilweise, ich glaube, waren es 3 Wochen, ich weiß nicht, ich weiß, dass sie am Tag teilweise nur 3 Einstellungen gefilmt haben.
Ja, und sechs Monate Pre-Production allein für die Szene.
Ja, genau. Und alleine die, um die ganzen, ja, um die ganzen Masken und die Animatronics herzustellen. Es ist, ja, krass, wenn man auch nur so ein bisschen Interesse für Tricktechnik hat oder einfach nur Spaß daran hat, sich mal so das anzugucken und sich das so ein bisschen erklären zu lassen, da kann man sich auf jeden Fall in dem Behind-the-Scenes-Material, ja, kann man sich auf jeden Fall einfach mal reinschmeißen und da ein bisschen Spaß mit haben. Das ist einfach eine krasse Szene, das sieht so gut aus. Also ich bin jedes Mal wieder beeindruckt, weil ich halt einfach mir nicht vorstellen kann, wie das 81 möglich ist. Aber es hat geklappt.
Ja, die großen praktischen Momente der 80er Jahre, quasi Carpenter's The Thing, Cronenberg's The Fly und hier Landis' American Werewolf in London, oder,
André? Aber bei The Fly ist es irgendwie immer so, sorry, wenn ich dich
unterbreche. Ja, alles gut.
Bei The Fly ist es so, okay, das verstehe ich irgendwie. Du baust es halt und dann hast du halt so ein Schläuche und da kommt halt so Glibber raus. Das kann ich nachvollziehen. Aber hier ist das so, diese Verformung, so, das ist halt, das finde ich so das Besondere. Und dass das halt nicht billig aussieht, sondern glaubwürdig, das fand ich so krass.
Jetzt, André.
Jetzt darf ich.
Jetzt darfst du.
Nee, wie gesagt, also wie ihr schon sagt, komplett gehe ich mit. Ihr habt im Grunde schon alles dazu gesagt, inklusive Facts. Also was die hier für einen Standard gesetzt haben und überhaupt auch, muss sagen, also die Effekte, die Baker hier eben die er hier auf die Leinwand gezaubert hat, die haben eigentlich auch erst diesen großen praktischen Effekt-Hype in den 80ern so richtig losgetreten.
Ja.
Nachdem er das gebracht hat, wollten alle nur noch praktische Effekte, weil die alle so aus dem Häuschen waren deswegen. Und deswegen kamen auch erst so viele wirklich praktische Effekte dann zum Einsatz in so vielen Folgefilmen dann. Also der hat hier wirklich ein Exempel statuiert, was Filmeffekte angeht. Und ja.
Wer weiß, ob Leute wie Tom Savini so viel Arbeit in den 80ern bekommen hätten, wenn es eben die Arbeit von Baker nicht gegeben hätte hier in dem Film.
Vielleicht, ne? Also klar, vielleicht wäre es ein anderer gewesen an einer anderen Stelle, aber er war es nun mal hier und ist wirklich Wahnsinn, was sie da an Arbeit reingesteckt haben und wie super es wirkt. Und ja, fand ich auch so, hab die Doku auch geguckt, wo Baker so richtig empört war, dass sie nur so drei Einstellungen gedreht haben, dann war es halt vorbei. Und er war halt so, wie vorbei? Wir haben wie ein halbes Jahr vorgearbeitet, das kann es doch nicht gewesen sein, so. Und Landis hat ihn dann irgendwie so wohl gefragt, der so, ja, kann das hier denn, also kann dein Prop hier denn noch mehr, außer das, was du mir jetzt gezeigt hast? Und er halt so, nee. Und John Landis dann so, ja, dann haben wir's. Ich find's halt so irgendwie, kann ich mir aber vorstellen, wenn du da so viel Herzblut und Arbeit und wahrscheinlich Stunden und Blut, Schweiß und Tränen sprichwörtlich reingesteckt hast. Und dann dauert das Ganze aber dann on-set wirklich nur irgendwie eine Stunde oder so, dann bist du irgendwie, glaube ich, schon ein bisschen underwhelmed so, ne? Aber ich meine, so wie es sich dann ja ausgezahlt hat auf der Leinwand, das sollte dann ja der Lohn genug sein, so. Aber ja, ist fantastisch. Hm?
Wenn man bedenkt, jetzt lese ich es gerade, dass eben Rick Baker eben auch für Landis für Der Prinz aus Zamunda die Effekte gemacht hat. Wenn man sich da mal überlegt, ich weiß nicht, ob ihr den Film jetzt so vor Augen habt, da ist es ja auch so, dass Eddie Murphy und sein Kompagnon, jetzt muss ich gerade selber kurz überlegen, Comedian, wer ist der noch gleich? Arsenio Hall, dass die ja quasi zwei Schauspieler, aber ich glaube, insgesamt spielen sie 9 Rollen zusammen in dem Film. Und man erkennt teilweise einfach einige nicht. Also man sieht nicht, dass es Eddie Murphy oder Arsenio Hall ist. Und dass es eben auch Rick Baker ist, der das da gemacht hat, das Make-up, das macht jetzt durchaus Sinn im Nachhinein für mich, ja. Also echt guter Typ. Ich glaube, es wurde auch keiner häufiger nominiert für einen Oscar, muss ich sagen, für beste Make-up, Tricktechnik, das ist halt diese Kategorie. Aber ja, ist auf jeden Fall ein großer halt Pluspunkt des Films, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und was ich auch noch lustig fand, hast du schon auch in der Doku gesehen, Chris, wo es da um das Thema...
Ich habe die nicht geguckt, Pascal hat sie geguckt.
Achso, okay.
Ich habe aber, glaube ich, nur weniger geguckt dazu. Ich habe halt so in anderen Videos dazu Ausschnitte gesehen.
Okay. Dann bin ich Hausaufgabenboy heute. Wo es hier um den Song Bad Moon Rising geht. Fand ich auch so lustig ein Fun-Fact, dass sie da irgendwie ja wie gefühlt 13 verschiedene Versionen abgeklappert haben, bis sie da eine bekommen haben, die gepasst hat, weil so vielen ihnen die Rechte nicht geben wollte für die Songs, die sie haben wollten.
Ach, ist das eigentlich gar nicht, ist das nicht die Originalversion von CCR?
Nein.
Ah, okay.
Nein.
Ich glaube, für Blue Moon wollten sie auch eigentlich zuerst eine Elvis-Version haben.
Genau, Blue Moon, genau das gleiche Spiel. Also die Originalinterpreten der Songs, die sie haben wollten, haben ihnen nie die Lizenz gegeben, aber es war zu teuer. Deswegen haben sie von überall immer nur Cover genommen.
Ich fand's auch interessant, der restliche Score, der ist ja von Elmer Bernstein, der ja auch für Ghostbusters den Score gemacht hat. Mhm. Und der tatsächliche Score von Bernstein, also der nicht Soundtrack ist, sondern der reine Score, der geht nur 7 Minuten insgesamt. Also nur 7 Minuten Musik hat er aufgenommen sozusagen für den Film, um den zu begleiten. Aber es fällt überhaupt nicht auf, finde ich.
Krass, ja.
Nee, das stimmt.
Ja.
Also positiv fällt das nicht auf. Also man merkt nicht,
ich bin normalerweise, kann man auch nicht mal sagen an der Stelle, ich bin normalerweise auch immer so zwiegespalten, wenn ein Film wirklich auf Songs setzt,
ja,
weil die oft nicht passen.
Und vor allem oft nicht den Zeitgeist gewonnen. Du hast ja gerade, wir werden es merken später im Sequel, wenn du halt Songs hast, die halt wirklich nicht zeitlos sind, dann wirkt es teilweise echt wie so eine Parodie auf eine Zeit, auf eine bestimmte, ne? Und hier hast du halt All-Time-Classics, sag ich mal, die kannst du überall spielen, bei jeder Veranstaltung, alle sagen, ach, geil, ja, stimmt, so. Und ja,
das ist eine Sache, aber noch viel schlimmer ist, wenn die, also Songs können catchy sein, wie sie wollen, wenn sie nicht zum Film passen, passen sie nicht zum Film.
Ja.
Aber hier hat man zum Glück, hier hatte Landis echt das Gespür dafür, auch welche Songs passen, und die passen halt auch wirklich wie die Faust aufs Auge, und sind ja fast mit dem Film auch verwachsen in der Hinsicht. Von daher, ja, großartige Songauswahl hier und fügt sich auch super, super in die Szenerie halt ein. Gerade bei der Szene hier, dass sie da nicht drauf gesetzt haben. Weißt du, jeder Standard-Horrorregisseur hätte halt in dieser Verwandlungsszene irgendwie bedrohliche bedrohliche, typische Orchester-Horrormusik laufen lassen eben. Und er entscheidet sich dagegen und lässt halt diesen Song dahinter laufen, der halt, jetzt nicht wirklich was Bedrohliches hat, bis auf vielleicht die Thematik. Und lässt halt eben dazu quasi einerseits bemerkenswerteste, aber auch gleichzeitig natürlich irgendwie schon erschreckendste Szene des Films ablaufen. Die Kombination aus beidem finde ich halt wieder super smart.
Auf jeden Fall. Dr. Hirsch glaubt nun mittlerweile auch die Werwolf-Geschichte und versucht die Situation irgendwie noch zu retten und er fängt dann zunächst bei der Krankenschwester, bei Alex eben an und die beiden verständigen auch die Polizei, aber das ist im Prinzip eigentlich schon zu spät, denn David ist eigentlich längst auf seiner Killing-Spree oder seine Killing-Tour durch London unterwegs und da gibt's, um mal das Highlight dieser Sequenz herauszukristallisieren, aus meiner Sicht ist es definitiv die Verfolgungsjagd, also wie er einen Mann verfolgt an der U-Bahn-Station an der Tottenham Court Road, diese komplett verwaiste leere U-Bahn-Station, das ist so gruselig, so spannend, das ist so stark gemacht und auch wie die Szene dann übergeht, weil wir sehen ja oft die, das macht der Film ja auch super smart, von dieser nächtlichen Mordtour sehen wir ja letztendlich gar nicht so viel, wie man vielleicht manchmal in Erinnerung hat und das merkt man halt eben an so tollen Szenen, das ist eben dieser Schnitt, der dann kommt, als David dann plötzlich nackt im Zoo aufwacht, im Gehege, fand ich auch super smart gemacht und das haben sie auch tatsächlich im Londoner Zoo gedreht. Da kam Landis dann auch wieder sehr kostengünstig ran, sag ich mal, wie später in der Piccadilly Circus Szene, die wir noch besprechen werden. Hier war es, er kannte einfach jemanden, der im Londoner Parlament arbeitete und der dann quasi die Genehmigung dafür günstig, sag ich mal, vergeben konnte für einen kurzen Zeitraum, in dem sie dort drehen konnten. Und auch die Sequenzen.
Sie durften nur drehen, wenn keiner da war.
Im Prinzip, oder? Ja, Voröffnung. Sie mussten morgens um 9 Voröffnung da sein, fertig sein.
Genau. Durch sein, und genau.
Auch eine sehr, sehr charmante Sequenz und die zeigt, natürlich ist hier auch so ein bisschen pubertärer Humor mit bei, aber auch da werden wir später nochmal im Sequel drauf eingehen, da ist das hier wirklich absolut noch wirklich witzig, was hier gezeigt wird. Auf jeden Fall wartet Alex zu Hause eben auf David und sie hat mit Dr. Hirsch ausgemacht, dass sie David sofort ins Hospital bringen, wenn er ankommt und das tut er auch und sie fahren mit dem Taxi Richtung Hospital und dann erfährt David quasi das, was wir schon wissen, vom Taxifahrer, dass in der Nacht in London eben 6 Leute bestialisch umgebracht wurden. Und David weiß natürlich sofort, das muss ich gewesen sein, nach meiner Transformation als Werwolf. Und auch hier muss ich sagen, der Film hat ein super Tempo, der Film macht das auch einfach super spannend. Man fiebert mit, obwohl man ja letztendlich, David ist ja quasi Protagonist, aber gleichzeitig auch irgendwie Antagonist, weil er ja für die Morde im Film verantwortlich ist. Und der Film macht das super gut, man hat Mitleid, man fiebert mit, man will, dass der Film positiv gelöst wird, aber natürlich freut man sich eben auch an den Horrormomenten, die dadurch entstehen. Und wie gesagt, da für mich das Highlight in diesem Abschnitt definitiv die Szene in der U-Bahn-Station. Wie ging's dir da, André?
Also erstmal sein Streifzug da, den finde ich auch super. Und wie du sagst, er hat recht viele Stationen, aber die sind nicht explizit die meisten oder die dauern auch nicht lange. Ne, also du hast jetzt hier die U-Bahn-Station erwähnt, klar, das ist die legendärste auch, wo der Mann da eben alleine nachts da an der U-Bahn-Station ist und dann hast du ja aus der Sicht wieder des Wolfs. Ne, die Kamera wurde dann eben mit Steadicam so über den Boden nahe des Bodens geführt, damit du eben so eine Wolf-Perspektive einnimmst als Verfolgungsebene. Und der rennt dann dadurch diese Londoner Tunnel unterhalb der Straßen und fällt da über ein Geländer und so weiter. Und dann, wie er dann da auch so richtig schmerzhaft auf diese Rolltreppe knallt. Und dann kommt er, finde ich, auch mit einer der legendärsten Shots neben der Verwandlung an sich des Films, wo du quasi die Kamera oben an der Rolltreppe hast. Er liegt drauf und fährt halt nach oben und dann siehst du unten halt nur in klein so von weitem, wie der Wolf halt so langsam in diese Halle kommt. Und du siehst ihn aber nur so für 3 Sekunden so bis zu seinem Oberkörper Mitte und dann ist halt wieder umgeblendet. Und du siehst, du hast einfach nur so einen kurzen Glimpse, so einen kurzen Moment, siehst du ganz zum ersten Mal im Film so richtig, was das für ein unfassbares Vieh ist einfach. Und dann ist ja die Nahaufnahme wieder, wie er ihn dann eben, wie sich auf ihn zubewegt und dann wohl dann frisst. Und das zeigt ja halt alles nicht so richtig. Und das hat einen eigenen Charme. Oder zum Beispiel auch, wo da dieses Pärchen da anfällt. Da sind so eine Frau und ein Mann, die da abends nachts draußen sind und die greift er dann da auch nachts an. Von der Szene sieht man übrigens nicht so viel tatsächlich, weil das konnten sie nicht fertig drehen, da sollte eigentlich mehr passieren, aber die weibliche Darstellerin da hat so gefroren, dass sie abbrechen mussten. Sie hatten nicht mehr viel Zeit, nicht mehr Zeit zum Drehen, deswegen ist die Szene so kurz. Und dann hast du noch die Szene mit diesen, mit den Obdachlosen hast du ja noch, wo die da am Stadtrand irgendwie sitzen. Du hast im Hintergrund hast du so Wasser und einen Kanal und die Brücke drüber und da sitzt da so ein bisschen eben natürlich ein bisschen urban gelegen eben nachts rum am Feuer und hören auch das Wolfsgeheul. Und dann ist aber auch tatsächlich, du siehst die in ihre Gesichter, einer sagt so, oh mein Gott, was ist das? Und dann ist auch schon wieder weggeblendet. Und auch da wieder, du siehst halt nicht, was passiert im Endeffekt erstmal. Und bei der Szene mit den Obdachlosen übrigens, da gab es mal mehr. Das hat Landis auch mal im Interview gesagt. Da war noch eigentlich eine Szene mit dabei, wie der Obdachlose einer aus dem Bild geht, so also nachgucken geht, was los ist. Und dann siehst du nur, wie er so weggerissen wird. Und dann fliegt so ein halber Torso so zurück ins Bild zu den anderen. Und das war Landis, war ihm zu hart. Und hat er erstmal rausgenommen wieder aus der finalen Fassung. Und er bereut das heute sehr, weil er meint, die war geil getrickst, war auch halt natürlich Baker. Die sah echt hart aus und so eine gewisse Härte da drin hätte er echt schon noch gern gehabt, hat er bereut, die rausgenommen zu haben. Aber im Endeffekt, weil man sieht ja dann später, kommen wir dann in der nächsten Szene drauf, man sieht ja später die Resultate noch dieser Morde von des Werwolfs. Und irgendwie ist dann auch der Outcome dann größer, weil du hier im Moment erstmal nichts siehst. So. Hier ist überall nur so, was bei wem hält er sich auf und wer sind die Opfer? Aber du siehst dann erst später quasi so, was die Resultate sind. Von daher finde ich es eigentlich ganz smart. Und nimmt dem Film jetzt auch nichts, dass er jetzt nicht gemesselt wird. Das braucht der Film auch nicht unbedingt. Und von daher, das ist echt smart. Und dann auch im Zoo, da super Idee, wie er dann im Wolfsgehege aufwacht natürlich. Und dann auch mit dem, wie du gerade sagst, mit dem Humor, mit dem kleinen Jungen. Weil David ist natürlich dann ganz nackt nach der Rückverwandlung und braucht irgendwas, um sich zu bedecken. Und dann steht da so ein kleiner Junge mit so ein paar Luftballons. Und er ist auch ein bisschen creepy, ist es ja schon, wie er als nackter Typ im Busch
sitzt. Ich bin mir sicher, das wäre der einzige Moment, der heute nicht mehr im Film drin wäre, wenn sie ihn drehen würden.
Wie er als Nackter im Busch sitzt und dem kleinen 10-jährigen Jungen da irgendwie zupfeift, so, komm mal her. Das ist schon so ein bisschen creepy. Und und dann so sagt so, wer bist du? Und dann so, ich bin der, was sagt er jetzt, ich bin der Ballondieb oder sowas? Ja, der berüchtigte Ballondieb.
Der grüne,
irgendein Dieb auf jeden Fall.
Naja, er geht noch irgendwie oft auf den Look des Baums ein, dass er der Baum ist.
Ja, und dann auf jeden Fall, kommt er rausgesprungen und klaut ihm die Ballons und rennt weg. Und der Junge geht zu seiner Mama und sagt, ein nackter Mann hat meine Ballons geklaut. Das ist schon ein bisschen skurril, aber ich mag
auch diese Einstellung als diese beiläufige, dieser kurze Take, als er einfach an den beiden Leuten da, die da auf der Bank gemütlich sitzen, vorbeiläuft und denen die Jacke klaut und einfach so nackt vorbeirennt da. Das fand ich auch irgendwie cool.
Ja, und zwar so schnell, dass sie es nicht merken. Ja. Nee, genau. Das sind so kurze Momente. Sind die lustig? Die haben gutes Humor-Timing. Das kann Landis eh. Und die sind halt kurz. So, das dauert alles, keine Ahnung, 3 Minuten maximal, dann ist auch wieder vorbei. So, und das stört den Film halt überhaupt nicht. Und es ist nun mal eine ausgewiesene, er hat ja Comedy-Anteile, so ist es ja eben nicht, es ist ja gewollt. Von daher finde ich absolut passend und auch einfach sehr charmant.
Auf jeden Fall. Dann, Pascal, kommt der große Showdown, der erstmal doch relativ klein beginnt, als David den untoten Jack wieder sieht, wie der vor allem Pornokino am Piccadilly Circus eben wartet auf David, und im Kino wartet dann eben nicht nur Jack, sondern, wie André es eben schon angekündigt hat, die ganzen Opfer aus Davids Mordnacht. Und erstmal dieses Pornokino, ja, das hat sich Landis damals auch anders vorgestellt, als er angefangen hat, das Drehbuch zu schreiben, was ja quasi im Endeffekt schon fast die Endfassung war. Aber da war es eben doch ein Cartoon-Kino am Piccadilly Circus. Aber die Zeiten haben sich geändert, und im Laufe dieser 10 Jahre zwischen ich habe das Drehbuch geschrieben und ich darf den Film jetzt drehen, wurde aus dem Cartoon-Kino eben am Piccadilly Circus ein Porno-Kino. Und da musste Landis dann halt mit umgehen und das Ganze umschreiben. Aber ich glaube, das hat dem Film nicht geschadet. Und viel interessanter ist noch, finde ich, dass der Pornofilm, der dort läuft, in dem Schmuddelkino dort, den hat Landis tatsächlich wirklich gedreht für diesen Film. Und der ist auch eigentlich wesentlich länger als die paar Szenen, die dort zu sehen sind. Aber das hat er sich nicht nehmen lassen, und den hat er wirklich auch gedreht. Und dann, Pascal, dann kommst du wieder zu dieser Verwandlung. Und dann richtet David als Werwolf quasi ein absolutes Chaos und Massaker mitten auf dem Piccadilly Circus an. Eine großartige Szene, wie ich finde. Und da haben sie ja auch wirklich tricktechnisch alles rausgeholt. Ich glaube, sie durften, was habe ich gelesen, sie durften 2 Nächte drehen, aber jeweils nur 3x2 Minuten durfte der Verkehr gestoppt werden. Und das Ganze mit 200 Statisten Krass. Und 24 Stuntfahrern. Und ich finde, es ist eine großartige Actionsequenz vor allem. Aber letztendlich mündet die ja darin, dass David dann ja schon irgendwie sehr traurig eben vor Alex Augen in dieser Gasse erschossen wird und dem Ganzen sozusagen ein Ende gesetzt wird. Wie fandst du den Showdown? Haben dir alle drei Parts, sag ich mal, gefallen? Der ruhige Beginn mit den ganzen Todesopfern, das Chaos im Piccadilly Circus und dann eben das traurige Ende in der Gasse. Wie war der Showdown für dich, Pascal?
Ja, doch. Ich glaube tatsächlich, ich kann mit allen drei Parts, ich kann jetzt an allen drei Parts grundsätzlich nichts aussetzen. Ich mochte den dann ja noch schon mal sehr forcierten Humor im Pornokino eigentlich ganz gerne. Ist vielleicht auch ein bisschen zu lang, weiß ich nicht. Sind jetzt auch nicht die krassesten Schenkelklopfer, aber ich find's irgendwie charmant, ich find's sympathisch. Auch da sind die Special-Effekte wieder toll. Das funktioniert schon dann. Ja, die Action-Sequenz, ich finde sie auch super. Das mit denen, also unter die Umstände, unter denen diese Szene entstanden sind, die wusste ich tatsächlich nicht. Das ist natürlich nochmal beeindruckender, dass sie es aber noch so schwer hatten.
Und noch als kleine Randbemerkung, ist eine der, also viele Jahre zuvor durfte kein Film mehr gedreht werden am Piccadilly Circus. Da gab es wohl irgendwann mal eine Filmproduktion, auch nur mit einem bekannten Schauspieler. Und da haben die sich wohl an keine Regeln gehalten. Und dann war ein völliges Verkehrschaos. Und deswegen gab es da jahrelang Drehverbot tatsächlich. Und umso besser ist es für diesen Film, dann mal wieder geklappt hat. Ne?
Ach krass, ja. Ja, witzig. Ja gut, aber klar, sowas gibt es, sowas muss man irgendwie berücksichtigen, ja. Ja, und dann hat natürlich das Finale. Es ist kein Happy End. David stirbt und ja, Alex ist todtraurig. Ich find's aber, ich mag das Ende. Ich find's, ich würde jetzt hier in dem Fall nicht unbedingt sagen, dass es konsequent ist. Ich finde jetzt auch ein Happy End hätte dem Film meiner Meinung nach jetzt nicht fürchterlich geschadet, weil für mich ist es eh halt, ich sehe den Film und ich empfinde den Film dann halt auch immer als Horrorkomödie. Und ich bin da jetzt auch selten, jetzt mal vom Anfang abgesehen, über alle Maßen irgendwie in so einem Horror-Feeling drin. Also ich kann da einfach den Film so ein bisschen als, ja, so teilweise dann doch schon so ein bisschen als campy, einfach leicht skurrile Spaßunterhaltung genießen mit coolen Werwolf-Szenen und auch ein, zwei wirklich gruseligen Spooky-Parts. Aber deswegen hätte das für mich jetzt halt weder in die eine noch in die andere Richtung irgendwie gezwungenermaßen entweder ein Happy End oder halt ein trauriges Ende haben müssen. Ich bin mit dem Ende okay. Ich find's auch traurig. Immer wieder, wenn dann der nackte Menschenkörper am Ende wieder liegt. Das ist schon schade, weil man ja doch sehr mit der Figur mitgegangen ist und wie wir gesagt haben, David wirklich auch eine sehr charismatische Filmfigur war. Ja.
Wie hat dir das Ende gefallen, André? Ja.
Also den Beginn da im Pornokino finde ich charmant. Fand auch den Fun Fact eben gut, dass er das wirklich selber gedreht hat, diesen Schmuddelfilm, fand ich sehr, sehr lustig. Und ja, dass die ganzen Opfer da sitzen, wie gesagt, der Effekt ist größer, weil man eben davor in der Mordnacht gar nicht so viel sieht, von daher umso ja dann nochmal vor Augen führender, was er da angerichtet hat und wie er die zugerichtet hat, vor allem die Opfer. Und es ist auch so lustig, was für Stimmungen die haben. Irgendwie das Pärchen ist eher so, yo, hi, und der Typ, den in der U-Bahn gekillt hat, ist super sauer und schreit ihn da an so, bring dich endlich um und so. Und die Obdachlosen sind halt auch so, ja, stirb endlich. Und sein Kumpel halt, Jack, verteidigt ihn noch so, hey, ist mein Freund, auch wenn er ein Werwolf ist. es hat auch natürlich wieder ein bisschen so einen gewissen Schlagabtausch Humor. Das mag ich ganz gern. Und ja, dann verwandelt er sich natürlich und fällt da die ersten Leute an. Dann fand ich es so skurril. Dann machen die ja das Tor zu, die Polizei kommt. Dann stehen da so drei Polizisten vorm Tor und halten es halt zu. Gleichzeitig strömen aber irgendwie alle Schaulustigen vors Tor und belagern das, wo ich mir denke, warum? Ne? Also, wenn da anscheinend gerade irgendwie Gefahr im Verzug ist, wieso rennen dann alle Leute da hin und spielen eine Traube? Ich meine, klar, Gaffer gibt's immer, aber so alle, finde ich mal ein bisschen skurril dann, dass da alle so hinrennen und die belagern. Aber dann auch so geil, wenn dann der eine Polizist zuruft, so, er ruft Verstärkung. Innerhalb von 3 Sekunden sind irgendwie 8 Autos da und 20 Polizisten. Obwohl er quasi einfach nur über die Straße gerufen hat, hallo, Hilfe. Das ist auch so ein bisschen vom Timing her so ein bisschen lustig. Aber ja, geschenkt, wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten. Ich finde, die schaffen es gar nicht, den Film malig zu machen, weil er so viel Spaß macht. Und ja, dann der Rampage natürlich, ist super, wie der Werwolf dann erstmal da aus der Tour rausspringt, den einen Polizisten auch köpft dann, wo der Kopf in die Motorhaube donnert und dann durch die Straßen da prescht. Und ja, ich finde auch diese Karambolage-Szene ist Wahnsinn, also wie oft das auch geprobt haben. Die hat das ja vorher alles dann auf Storyboards und auf Lageplänen genau eingezeichnet, wer wo wie fahren muss. Und John Landis hat sich ja sogar noch selber anfahren lassen in der Szene, ne, weil er unbedingt einen Stunt selber machen wollte.
Ja, da muss man dazu sagen tatsächlich, dass er tatsächlich, dass das auch so ein bisschen sein Ding war, wie er ins Filmbusiness reingekommen ist. Er war zum Beispiel damals bei Sergio Leones Zwei glorreiche Halunken aus Stuntman tatsächlich. Und so ist er auch ins Business reingekommen. Und ich glaube, daher auch so ein bisschen sein Cameo-Auftritt.
Finde ich halt mega, mega sympathisch einfach. Und ja, absolut krasse Leistung, wie gesagt. Gerade mit dem engen Timing, was sie da hatten, wirklich nur quasi zwei Versuche. Da musst du sitzen bei so einem aufwendigen Ding. Gut, absolut, richtig gut. Macht Spaß. Und ja, das Ende, wie gesagt, schließe mich Pascal an. Ich finde auch, das ist immer jedes Mal sehr tragisch, weil du hast natürlich, das ist natürlich so gewollt, du hast auch so einen kurzen Moment Hoffnung, dass Werwolf David das noch so erkennt, ne, dass Alex da steht und sagt, hey, ich liebe dich. Und dann siehst du ja auch, wie dieses wütende Werwolf-Gesicht sich so kurz entspannt, aber dann direkt wieder in den Beast-Modus geht und ja, kurz bevor sie, also er sie anfallen kann, dann erschossen wird. Und ja, wie du gerade sagst, Pascal, wenn am Ende dann immer dann nochmal der tote Mensch dann David da liegt mit den Einschusslöchern, das ist schon echt schade. Und da sieht man halt, wie gut der Film es schafft, dass dir die Charaktere und gerade David als Hauptcharakter nicht egal sind, ne? Sondern dass er dir wirklich ihn sympathisch macht und du leidest mit ihm mit und du hoffst, dass es irgendwie gut ausgeht, dass es eine Lösung gibt und die gibt's aber halt nicht. Und ja, dann endet er auf die Note auch einfach ohne Primorium und ohne noch irgendwie groß Drama noch zu forcieren und noch irgendwie irgendeinen Quatsch hinten dran zu hängen. Der endet halt einfach abrupt dann da und dann ist es auserzählt und das mag ich sehr, sehr gern. Von daher, endet wie er begonnen hat, großartig.
Ja, ich muss auch zugeben, also für mich hat der Film auch echt nochmal ein ganzes Stück zugelegt jetzt, bei der Betrachtung jetzt für die Podcast-Episode. Also ich fand ihn natürlich auch schon vorher sehr gut, aber jetzt fand ich ihn wirklich spitze. Also man muss echt sagen, es ist ein echter Horror-Klassiker, den John Landis hier fabriziert hat. Die ersten 20 Minuten allein in den englischen Hochlanden dort sind ein atmosphärischer Höhepunkt der Horrorfilmgeschichte. Aber auch in der Folge ist American Werewolf in London ein sehr kurzweiliger, wirklich gut gespielter Horrorfilm mit tragischen Elementen, mit komödiantischen Elementen, die vor allem eben auch durch die hervorragende Besetzung, wir haben es gesagt, und das smarte, clevere Drehbuch funktionieren. Dazu eben Brick Bakers fantastische und wegweisende Effekte, vor allem eben dann die berühmte Transformationsszene. Aber der Film hat so viele Highlights, wie eben das Chaos am Piccadilly Circus, die Nazi-Werwölfe, die Spannungssequenz in der U-Bahn-Station, der Soundtrack, der ist auch nochmal oben the tip of the iceberg, muss ich wirklich sagen. Also ein richtig fantastischer Horrorfilm, der nichts verloren hat, der völlig zeitlos ist, den man sich heute perfekt noch angucken kann, was man auch tun sollte. Also falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an, ihr werdet es nicht bereuen. Bei mir sind es tatsächlich 4,5 von 5 für American Werewolf in London. Wie sieht's bei dir aus, Pascal?
Ja, ich mag den Film auch sehr. Ich finde, also es gibt halt immer die zwei Momente, wo ich halt, oder sagen wir mal, die zwei Parts des Films, die ich halt einfach, ja, wo ich sage, okay, das ist krass, das ist so 5 von 5. Das ist natürlich halt das Opening, wir haben es gesagt, das ist der Wahnsinn. Und dann natürlich offensichtlich die Verwandlungsszene, die auch einfach sehr, sehr stark ist. Der Rest des Films unterhält mich trotzdem eigentlich relativ ausnahmslos. Ich kann mit den Figuren mitgehen. Ich finde, der ist auch clever geschrieben. Ich wollte auch noch mal diesen Drehbuchkniff loben, der mir tatsächlich dieses Mal aufgefallen ist, wie gut das tatsächlich für den Film ist, dass wir noch mal über den Doktor, der ja sonst, das hätte man auch anders schreiben können, aber über den Doktor haben wir noch mal die Möglichkeit, noch mal zurück in dieses Dorf zu gehen, dass man ja am Anfang halt auch irgendwie, wo man sich halt vielleicht auch einfach gewünscht hat, dass man das noch mal sieht oder sonst so ein bisschen noch mal in diese Landschaft auch zurückkommt. Das hat man dann noch mal kurz, das gefällt mir gut, das ist clever gelöst. Und ja, abseits der ganz starken Momente ist er halt immer noch kurzweilig, wie du gesagt hast, er macht Spaß. Es gibt quasi keine Momente, die mich nerven. Ist vielleicht so ein bisschen, wenn, ich glaube, David nervt mich immer mal wieder so ein bisschen, wenn er dann halt so komplett, als er dann von Taxifahrer hört, dass er dafür, oder dann vermutet, dass er dafür verantwortlich ist und dann versucht, unbedingt ins Gefängnis zu kommen. Das ist immer so eine Mischung aus dramatisch, ein bisschen albern und teilweise auch schon wieder ein bisschen nervig. Also da habe ich immer das Gefühl, da geht mir David jetzt ein bisschen auf den Keks, aber das ist auch nur in dieser Sequenz tatsächlich. Na egal, nichtsdestotrotz, ich bin am Ende bei 4 Sternen. Es ist so, ich habe eigentlich gar nichts wirklich auszusetzen an dem Film und ich finde ihn partiell halt auch sehr großartig. Nichtsdestotrotz fehlt mir dann halt so ein bisschen einfach dieses diese Großartigkeit dieser gewissen Momente müsste sich einfach über mehr Laufzeit des Films erstrecken, glaube ich, damit ich da noch höher gehen würde in der Wertung, damit ich den Film auch einfach noch noch krasser wahrnehmen würde. Ich finde ihn halt, ist natürlich wegweisend für unter anderem die Effektarbeit, aber auch generell wahrscheinlich für das 80er-Jahre-Horrorkino gewesen. Das rechne ich immer hoch an und ich gucke ihn immer gerne wieder und finde, es ist ein sehr guter Film.
André, dein Fazit.
Wie immer als Letzter in der Runde, ihr habt schon eigentlich fast alles gesagt. Es ist einfach ein Film, der immer noch nach so vielen Jahren funktioniert wie nie. Also das klappt einfach von vorne bis hinten. Der steigt ein mit so viel Atmosphäre, mit so viel Gespür für Details, für guten Charakteraufbau, für der erzählt einfach eine gute Geschichte, so bei der man kleben bleibt und bei der man wissen will, wie es weitergeht und bei der man sich reingraben kann. Und auch wenn sie natürlich jetzt nicht super deep ist, sondern sehr, sehr Standard eigentlich für so einen Werwolf, für so eine Werwolf-Geschichte. Aber wie gesagt, die Zutaten sind alle so stimmig, weil du mit dem Infizierten quasi selbst sehr mitfühlst und du willst halt irgendwie wissen, wie es mit dem weitergeht und du hoffst auch, er schafft irgendwie eine Lösung zu finden dafür. Du hast tolle Side-Characters, du hast noch eine Liebesgeschichte, die vor allem mal nicht nervt, so die ist einfach da und auch die weibliche Protagonistin ist eben auch super sympathisch im Gegenzug zu David und das funktioniert alles einfach sehr, 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 sehr gut und hat wenig Ecken und Kanten so und das in dem besten positiven Sinne. Dann hast du natürlich gepaart mit den wunderbaren Effekten, die ebenso heute noch funktionieren wie besser als je zuvor quasi, auch selbst in der heutigen neuen Remastered-Fassung eben. Sieht alles noch wunderbar aus, was einfach für das unfassbar gute Handwerk von dem Film spricht. Und die Regie ist super, das Screenplay ist der Hammer. Die ganzen Kamerafahrten auch mit dem, natürlich, ne, jetzt irgendwie aus den Augen des Monsters hier die Szenerie zeigen, ist jetzt nicht neu, aber es ist gut gemacht und es ist spannend. Und die Effekte, wie gesagt, sind fantastisch von den Verwandlungen, die Wunden, das ist alles so hochwertig und damals bahnbrechend und wie gesagt, funktioniert immer noch und sieht immer noch klasse aus. Und ich verstehe auch so Szenen, wie Pascal meint, ja, wo David dann da durchdreht und irgendwie rumtelefoniert, sich von seinen Eltern und seiner Familie verabschieden will. Das ist so ein bisschen nervig schon, ja, aber er ist halt verzweifelt. So, er weiß halt, dass es wahrscheinlich nicht gut enden wird. So, eigentlich weiß er an dem Punkt schon, dass es schlimm enden wird. Und daher verstehe ich dann auch wie er handelt und dass er sich halt irgendwie das nächstmöglichst, also er ist ja auch nicht, er ist jetzt kein Wissenschaftler, so er ist halt auch nur ein Dulli eigentlich. Und er versucht sich das nächstbeste zu überlegen, wie er sich selbst schützen könnte. Und das ist im ersten Moment, okay, ich lasse mich einsperren, dann kann ich nirgendwo rumrennen, Leute umbringen. Ist ja eigentlich nicht unklug. Natürlich, wie er es umsetzen will, ist natürlich ein bisschen doof, aber er weiß sich auch nicht zu helfen, weil er kann nicht zur Polizei gehen und sagen, hallo, ich bin Werwolf. So, dann entweder weisen sie in die Klapse ein, dann ist es zwar auch erstmal geholfen, aber fragt sich, ob das der Weg ist. Und deswegen, es ist halt im Moment seine Lösung, deswegen verstehe ich die Szene, auch wenn sie so ein bisschen drüber ist, ja, das stimmt schon. Deswegen, also der Film hat so ein paar Kleinigkeiten halt einfach, wie gesagt, auch mit dem Tor am Ende, wie gesagt, diese ganzen Schaulustigen, die dann auch noch bis zur Ellie da mit reinlaufen, wo sie ihn erschießen, das ist alles so ein bisschen blöd gestaged so, aber das ist halt so, sag ich eben, das sind so Kleinigkeiten am Film, die ich ihm nicht wirklich ankreiden kann, wenn nur minimal, weil der Rest halt so überzeugend ist so und von daher, also für mich ist es einer der besten Horrorfilme, auf jeden Fall auch der 80er, generell einer der besten Werwolf-Filme auch. Der ist einfach, der macht so viel richtig, dass du halt die Sachen, die er nicht richtig macht, die kannst du halt relativ easy dann auch links liegen lassen. Von daher, für mich ist das auf einer Boxskala eine 4,5 von 5. Und also ich liebe den wirklich sehr. Und für alle, die den auch sehr gern mögen, wie gesagt, guckt euch diese ganzen Making-ofs an, wenn ihr euch mal so eine Edition kauft, irgendwie, ob jetzt Deutsch oder Englisch. Aber guckt euch diese ganzen Materialien an, die es dazu gibt, weil das ist super spannend, weil die ganzen Hintergründe zu den Macharten des Films sind mindestens genauso spannend wie der Film selber.
Danke. In der Folge konnte John Landis ja einige Erfolge verzeichnen. Ich hatte es eingangs gesagt, egal ob eben das richtungsweisende Musikvideo zu Michael Jacksons Thriller oder eben die Komödie Der Prinz aus Zamunda. Landis war durchaus ein Erfolgsgarant, könnte man meinen, aber das sollte sich eben spätestens in den 90ern etwas ändern, nachdem er Flops gedreht hat wie Beverly Hills Cop 3 oder eben dem Vampirfilm Innocent Blood. Und durch diese Flops war man sich tatsächlich nicht mehr so sicher, ob Landis wirklich in Eigenverantwortung noch einen American Werewolf Sequel drehen könne. Und deshalb kam eben Werbefilme Anthony Waller auf den Plan. Und Waller galt früher so ein bisschen als Supertalent. Der verbrachte unter anderem 8 Jahre in Deutschland und drehte Musikvideos, Werbung und Filmtrailer. Er hat Jingle und Musik komponiert. Unter anderem, das fand ich ganz interessant, hat er einen Weihnachtssong für den FC Bayern geschrieben in den 80er Jahren. Und in den 90er Jahren drehte er dann mit Stumme Zeugin sein beachtetes Filmdebüt. Und er war 1996 der Co-Gründer der Filmproduktionsfirma Comet Stone, deren erster Film dann auch in American Werewolf in Paris war. Und weitere Erfolge als Regisseur blieben dann in der Folge bei ihm aus, aber das soll ja auch nicht unser Thema heute sein. Jedenfalls kaufte Waller Landis ein paar Rechte zu American Werewolf ab und hatte damit dann auch ein Mitspracherecht. Er organisierte sehr viel Geld aus Europa und aus den Staaten, was aber auch dafür sorgte, dass eben alle möglichen Leute am Drehbuch und an der Ausrichtung des Films mitbestimmen wollten. Und 1997 sollte es dann eben diese Fortsetzung geben mit einem Budget von $22 Millionen. Die Filmrechte wurden dann später an Hollywood Pictures bzw. Buena Vista vergeben für den Release zwischen Weihnachten und Silvester 1997. Und damit, das war mir auch noch nicht so ganz bewusst, als wir unsere Episoden geplant haben, haben wir es noch Stay Alive, nämlich schon wieder mit einem Release von Walt Disney hier zu tun tatsächlich. Surprise! Weil Buena Vista Hollywood Pictures eben eine Subfirma, eine Tochtergesellschaft sozusagen von Walt Disney sind. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Hören wir noch einmal den Trailer ein, würde ich sagen. Ne? Also American Werewolf in Paris aus dem Jahre 1997.
On his first trip to Paris, Andy McDermott is looking for a little danger.
Andy, what are you doing?
I'll show you guys a stunt you'll never top.
But tonight...
Andy, this is madness. You're gonna get yourself killed.
There's nothing more dangerous than falling for the wrong girl.
No, don't!
Talk about the woman of my dreams.
She's obviously whack. Kind of girl jumps off the Eiffel Tower has issues, man. Major issues.
You mustn't get involved. It's much too dangerous, believe me.
We must go before it's too late.
I was attacked by this big, wild dog.
You were bitten. You're already changing.
It was not a dog. It was a werewolf. And now you have become one too.
I'm not a wolf.
An American werewolf in Paris.
Ow, 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 ow. Ow.
Ja, ich mach, bevor wir uns ins Ärgernis stürzen, ich hau erst mal kurz die Fakten raus. Also der American Werewolf in Paris hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,2 von 5. Auf der IMDb 5,1 von 10, ist freigegeben ab 16 Jahren. Es gibt eine ganz gute Blu-ray von Turbine, die ist jetzt nicht übermäßig gut, was die Bildqualität angeht, aber ist, glaube ich, bis dato die bestmögliche Version. Aber demnächst erscheint eben auch eine Ultra-HD-Variante auch von Turbine. Also man kann sich den auf jeden Fall so anschauen. Der Film hat $22 Millionen gekostet, hat $27 Millionen allein in den USA eingespielt. Das ist jetzt noch nicht unbedingt ein Erfolg, aber durch die weltweit weltweiten Ergebnisse kann man ihn durchaus als Erfolg sehen, auch wenn er bei den Kritikern nicht gut ankam. Der ist damals auf Platz 7 eingestiegen. Das war, ich hatte es erwähnt, zwischen Silvester und, also zwischen Weihnachten und Silvester 1997 ist in den US-Kinos gestartet. Und da liefen halt eben auch Filme wie Titanic oder James Bond, Tomorrow Never Dies, Scream 2 oder Tarantinos, Jackie Brown. Also das kann man schon verzeihen, wenn man dann als Film nur auf Platz 7 in den Charts einsteigt. Interessant ist hierbei noch vielleicht so ein bisschen, was Cast und Crew angeht. An Darstellern haben wir Tom Everett Scott, der spielt die Hauptrolle, den kennen einige vielleicht so aus seiner kleinen Rolle in La La Land, aber vor allem auch aus The Thing You Do und Van Wilder. Julie Delpy spielt hier mit, ist ja eigentlich eine sehr, sag ich mal, angesehene, seriöse Schauspielerin aus der Before Sunrise, Sunset, Midnight Trilogie, kennt man sie, oder auch aus der Three Colors Trilogie von Krzysztof Kieslowski. Und tatsächlich in einer kleinen Nebenrolle Julie Bowen, die einige, die jetzt auch so in den letzten Jahren, so wie ich, viel Modern Family geguckt haben, ja auch als Claire kennen tatsächlich. Die war hier in einer frühen Rolle zu spielen. Und bevor ich genug geredet habe, der Score kommt von Wilbert Hirsch aus Hamburg tatsächlich. Und der hat nämlich vorher den Score zu Otto, der Außerfriesische, gemacht. Ja.
Das wusste ich nicht.
Pascal, worum geht's in American Werewolf in Paris?
Der Amerikaner Andy McDermott und seine beiden Freunde Brad und Chris reisen durch Europa und finden sich eines Nachts illegalerweise auf dem Eiffelturm in Paris wieder, von dem Andy einen Bungee-Sprung plant. Kurz bevor es dazu kommt, erscheint die junge Frau Seraphine, die sich in einem Suizidversuch vom Turm stürzt, aber gerade noch rechtzeitig von Andy gerettet werden kann, der sich dabei allerdings verletzt. Andy hat sich auf den ersten Blick verliebt und möchte Seraphine, nachdem er im Krankenhaus aufgewacht ist, sofort wiedersehen. Mithilfe seiner Freunde und einiger mehr oder weniger glaubwürdigen Zufällen soll ihm sein Wunsch erfüllt werden und er besucht sie zu Hause, wo Seraphine ihn allerdings abweist. Nach einigem Hin und Her stellt sich heraus, dass Seraphine Teil einer Gruppe von Werwölfen ist und sie Andy nur vor dieser schützen wollte. Dafür ist es nun aber zu spät, wurde Andy nämlich schon während einer als Party getarnten Falle von einem Werwolf gebissen und darf sich nun selber zur Rasse der Lykantrophen zählen. Noch schlechter hat es da Brad erwischt, welcher den Angriff der Werwölfe nicht überlebt hat und nun als Untoter Andy bei seinen Abenteuern als Werwolf begleiten darf. Zusammen mit Seraphine versucht Andy nun der bösen Bande von Werwölfen das Handwerk zu legen und zeitgleich eine Möglichkeit zu finden, Andy vom Fluch zu befreien.
Ja, danke. Das war jetzt auch ein bisschen ausführlicher, Pascal, da der Film tatsächlich, sag ich mal, unseren Qualitätsansprüchen nicht so ganz genügt. Deshalb wollen wir so ein bisschen verzichten, jetzt tatsächlich Szene für Szene durchzugehen und so ein bisschen aufs Wesentliche zu beschränken. Aber ich will auf jeden Fall nochmal anmerken, bevor wir gleich so ein bisschen ins Meckern reinkommen oder auch ein bisschen mehr, der Film hat es auch nicht leicht. Da muss man auch immer so ein bisschen überlegen, wem glaubt man da, wem glaubt man nicht. Also da ist auch die Meinung des Regisseurs von Anthony Waller immer so ein bisschen so wandelfähig. Mal sagt er, ja, findet das alles ganz gut, mal nicht so. Und mit den Produktionsbedingungen auch, also die hat tatsächlich Produktionszeit hat 6 bis 10 Jahre insgesamt gebraucht. Viele Autorenwechsel gab es, viele Regiewechsel. Da ist auch teilweise, wenn wir später zum Beispiel auf den Humor eingehen des Films, natürlich auch wieder eine Frage des Zeitgeistes entstanden. Als das Drehbuch geschrieben wurde oder die Ideen gesammelt wurden, war der angesagte Humor noch ein ganz anderer, als es später bei Release war. Und dann eben, vielleicht nehmen wir das schon mal, weil es ist einfach auch einer der größten Schwachpunkte des Films. Gehen wir da auch vielleicht so ein bisschen ein. Der Film wurde damals beworben eben damit, dass er die ersten computergenerierten Werwölfe gezeigt hat. Und der hat damals tatsächlich, so blöd es aus unseren heutigen Augen auch aussieht, Pionierarbeit geleistet, was moderne Tricktechnik angeht. Aber das sieht natürlich heute unfassbar scheiße aus, ne? Wenn man so bedenkt, wie die Flüssigkeiten da aussehen, wie die Haare da aussehen, wie die Oberflächen aussehen, wie die Schattenwürfe aussehen. André, das ist tricktechnisch im Jahr 2020 eine absolute Katastrophe, oder?
Ja, das Schlimmste, und das ist immer so generell, ich habe immer das meiste Problem mit Effekten, wenn sie nicht ins Gesamtbild passen. Und die Effekte bei dem Film hier bei In Paris, die stechen halt alle raus. So, die sind halt, da wurde sich kaum Gedanken gemacht um Beleuchtung, ja, dass sie einfach, wie gesagt, dass sie ins Gesamtbild passen. Die fügen sich nicht in die Szenerie ein. Die Effekte und eben auch vor allem die Werwölfe. Es wirkt immer, als ob die da drauf geklatscht sind, halt so auf das Bild nochmal, wie in so einem schlechten, in einer schlechten Zwischensequenz von einem Videospiel. Es ist leider wirklich grausig anzusehen.
Ich finde halt auch tatsächlich, was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, das Ding ist, die sind ja per se, also das, was da jetzt am Computer gemacht wurde, ist ja nicht mal inkompetent. Also das ist ja irgendwie nicht mal schlecht animiert oder so. Das ist ja vom Ding für 97 halt eigentlich schon cool. Aber wie halt André gesagt hat, es passt überhaupt nicht ins Bild. Und es wird sich keine Mühe gegeben, das da zu integrieren. Ich habe da irgendwie einen ganz coolen Vergleich gesehen im Zuge der Recherche. Da wurde halt natürlich der allseits beliebte Jurassic Park-Vergleich gezogen. Und wie halt einfach, die hatten ja auch nicht, die hatten ja eigentlich eher noch weniger Möglichkeiten als jetzt da 1997. Und wie dann halt der Brachiosaurus da eingeführt wurde. Da wurde dann halt clever damit gearbeitet, dass der zum Beispiel den Baum bewegt und dann tritt er mit dem Bein auf und die Kamera wackelt und du hast gleich das Gefühl gehabt, ah, okay, dieses CGI-Wesen ist in dieser Welt drinne, weil es mit der Welt interagiert, weil es die Welt bewegt, weil es für Geräusche sorgt. Und hier hast du das Gefühl, hier fliegen halt computeranimierte Viecher durch einen Film durch und es wird überhaupt nicht, der Effekt erzielt, dass man eine Sekunde lang glaubt, dass die wirklich da sind.
Ja, und es ist auch so, der Film hat ja auch eine sehr seltsame Tonalität. Also klar, das Original, der Vorgänger, der hatte ja auch natürlich eine Humorebene, die aber sehr charmant war, die wirklich witzig war. Und das kann der Film ja hier überhaupt nicht behaupten. Also gerade, also der Film hat eine ganz nette Opening-Sequenz, wäre noch eine recht kurze, dort in Paris. Das sieht alles nett aus, setzt gute, gruselige Atmosphäre durchaus und ist eigentlich vielversprechend. Aber dann lernen wir auf einer Zugfahrt unsere Figuren kennen. Ich habe die Namen schon wieder vergessen. Wir haben sie ABC getauft vorhin. Was war das? Andy, Brad und Chris. Furchtbare Figuren, die grundsätzlich über den ganzen Film verteilt einfach nur pubertären Titty-Humor rauslassen, sag ich's mal. Dann gibt es tatsächlich, also das ist, weiß ich nicht, wer auf so eine Idee gekommen ist, der hat dann halt auch so Running Gags, so Slapstick-Einlagen, dass sich die Hauptfigur dauernd den Kopf stößt und solche Sachen. Wer macht denn sowas im Jahr 1997? Das fand ich so überflüssig. Und wir haben ja dann noch diese berühmte Sequenz, in der das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht wird auf dem Eiffelturm. Da gibt's ganz, ganz schlimme Greenscreen-Aufnahmen, wo man auch jetzt gerade, das muss man auch wieder sagen, jetzt hier, falls Dominik gerade zuhört, unser Stammgast, da wird er sich wieder bestätigt fühlen, wenn ich sage, gerade im HD-Zeitalter sieht man das halt extrem, wie dann auch noch die Umrandungen von den Figuren dort zu sehen sind durch den Greenscreen. Ah, ist fürchterlich. Und diese Bungee-Jumping-Sequenz als unsere Hauptfigur, den Seraphine dort quasi vor dem Selbstmord bewahrt. Das ist so schlecht gemacht alles, aber auch so inhaltlich einfach so schlecht. Man kann nichts ernst nehmen an dem Film. Und wenn ich euch jetzt sage, dass Hollywood Pictures, also Disney quasi, einige ruhige und humorvolle Elemente noch entfernen ließ, um den Film schneller und horrorlastiger zu machen, ja, dann möchte ich ja nicht wissen, was da noch so eigentlich drin war bei der ganzen Sache. Also, sorry, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber der Humor für mich mit den Charakteren absolut grenzwertig, mündend in dieser schrecklichen Date-Sequenz, na, Date ist es ja nicht wirklich, zwischen Everett und Delpy, als sie dort in diesem Café sitzen und mit diesem Kaffee und also als sie dort Kaffee trinken und er das Kondom aufblasen soll und das bei dem Nachbarn dort in der Kaffeetasse landet. Es ist furchtbar, Pascal.
Es ist alles schrecklich, aber es ist auch, es ist halt wirklich einfach nur ein Unfall, den man sich anguckt, also zumindest die erste Filmhälfte. Und ich habe den jetzt ja zum ersten Mal gesehen und ich habe da, also bin oft, saß ich nur ungläubig da. Also halt wirklich diese Eiffelturm-Szene. Ich wäre gerne dabei gewesen, wenn das irgendwie in irgendeiner Gruppendiskussion entstanden ist. Also in dem Moment, als das quasi ein Greenlight bekommen hat, als jemand gesagt hat, ja, das ist eine gute Idee, das schreiben wir so ins Drehbuch, das machen wir, wir haben die Computereffekte dafür, das wird cool, er springt Bungee-Jumping den Eiffelturm herunter und rettet sie genauso in so einer Superman-Sequenz, dass sie halt unten dann wohlbehütet auf dem Rasen aufschlägt. Und dann stößt er sich den Kopf halt beim Zurückkommen und ich dachte, okay, er ist tot, hä? Also ich war wirklich ernsthaft schockiert davon, dass jetzt unsere Hauptfigur gestorben ist. Nur sie ist nicht gestorben, obwohl sie es hätte tun sollen.
Vor allem ist es auch so bescheuert, dass der Film seine eigentliche Werwolf-Story so ernst nimmt und diese Humorelemente so quasi separat sind von dieser Werwolf-Story eigentlich, ne?
Ja, genau. Und das passt halt am Anfang überhaupt nicht. Ich habe ja auch nochmal, hatte ich gestern noch bei uns in die Gruppe geschrieben, ich habe halt das Gefühl, dass zwischendurch halt die Tonalität so einen 180-Grad-Wandel macht. Also diese Szene im Café ist dann ja wirklich das Paradebeispiel für diese Ausrichtung komplett misslungener Slapstick-Humor. Also da ist alles cringe. Sorry für die ganzen für die ganzen Anglizismen, aber ich kann es gerade nicht besser ausdrücken. Das ist alles so unangenehm, wenn sie sagt, dass ihre Eltern gestorben sind und er so komplett übertrieben in den Kaffee niest. Es tut so weh. Und dann hat er natürlich 40 Kondome in seiner Brusttasche, die da auch alle reinpassen. Und dann der Mega-Joke. Ah nee, das sind eigentlich Kaugummis. Oh ja, ich mach mal eins auf. Er nimmt ja das Kaugummi in den Mund. Lecker. Und dann, also wenn man sich den Film nicht angucken möchte, aber das einmal nachvollziehen möchte, warum man sich darüber so aufregen kann, vielleicht gibt's die Szene auf YouTube, keine Ahnung.
Das Schlimmste an der Szene ist auch noch, dass die auch nicht aufhört. Weil nachdem er dann das Kondom aufgeblasen hat, ist aus dem Mund fliegt, ist dann nochmal so 20, sagen wir mal 10 Sekunden so unangenehm durch die Gegend fliegt, so und dann landet es ja in der Tasse so hinten bei so einem Muskelprotz, wo ich schon dachte, oh, da fällt auf, steht er gleich auf, verprügelt den erstmal, ne? Nee, aber erstmal, dann reden sie halt in Anführungszeichen normal weiter, aber im Hintergrund siehst du dann erstmal, wie der Typ sich bei der Kellnerin beschwert, dass halt ein Kondom in seiner, also der Gag hört auch nicht auf, der geht sogar im Hintergrund noch weiter, obwohl er so schlecht ist. Ich hab mich so aufgeregt, dieser Szene.
Es ist wirklich schlimm. Dann die beiden Kumpels noch, die da hinten richtig peinlich hinter ihrer Menükarte sich verstecken.
Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich guck hier American Pie in Paris 19, keine Ahnung.
Ja, pass auf, das ist tatsächlich interessant. Der Film, wir müssen ja nochmal schauen, 97, das ist quasi kurz nachdem Scream 1 und Scream 2 rausgekommen sind, als es eben Meta-Humor gab, als der Horrorfilm parodistische Züge eingenommen hat, satirische Züge eingenommen hat. Und dann kommt so ein Ding raus hier, was halt seinen Humor null aus sich selbst zieht sozusagen, sondern eben, wie du sagst, American Pie-Humor zieht, der dann lustigerweise ein Jahr später erst wieder relevant wurde, als eben American Pie rauskam, ja. Deswegen sage ich, ich glaube, der Humor ist wirklich so ein bisschen, ja, ein zeitgeistliches Problem, glaube ich, weil einfach das Drehbuch schon viel zu lange existierte und einfach gar nicht mehr zeitgemäß war zu dem Zeitpunkt, als das gedreht wurde. Also gerade so diese Slapstick-Sachen, die haben auch irgendwie teilweise echt so, weiß ich nicht, dick und doof Humor quasi gefühlt.
Das ist total. Das ist einfach richtig Montage. Platt. Und das ist halt, wie auch schon gesagt, es ist nicht mal eingearbeitet in den eigentlichen Film. Es wirkt so deplatziert. Es wirkt halt wirklich wir drehen jetzt erstmal eine Komödie und dann drehen wir noch einen Horrorfilm hinten dran irgendwie. Es wirkt überhaupt nicht eben, das hat London so gut gemacht. Obwohl es ernst war, hat es geschafft, mit so kleinen Nuancen immer wieder was Lustiges reinzuspielen. Aber immer A on point, weil einfach das Writing gut war und alle Beteiligten inszenatorisch ein gutes Gespür für einen Gag hatten, für Comedy hatten. Und das fehlt ja hier bei Paris komplett einfach. Da ist weder Gespür für einen guten Gag, da ist kein Gespür von Timing und es ist halt noch nicht mal eingegliedert in die Story quasi, sondern es ist so, wir machen das so außen vor, damit die Teenies was zu lachen haben, bevor dann irgendwann ein bisschen Horror kommt, so. Es ist einfach komplett neben der Spur.
Ich hatte die ganze Zeit einfach nur das dringende Gefühl, Julie Delpy aus dem Film rauszuholen, damit sie da nicht mal mitmachen muss. Und sie selbst hat dann auch später zugegeben, dass sie da wirklich nur mitgespielt hat, um ihre Miete bezahlen zu können. Mhm. Und dann ist das auch für mich schon wieder fast entschuldigt, das Ganze. Aber es ist halt auch der Film, wir haben es vorhin gesagt, das Soundtrack, hier wurden einfach nur die damals Ende der 90er angesagten Bands reingeholt, irgendwie solche Sachen wie Smash Mouth, Skinny Puppy oder Bush und sowas. Und auch die wurden erst später von quasi auf Wunsch von Hollywood Pictures reingeholt in den Film. Eigentlich gab es viel mehr Stücke von Wilbert Hirsch, den ich vorhin ja kurz vorgestellt habe, waren in dem Film drin, die wurden halt größtenteils einfach ersetzt durch echte Songs. Und das war eben damals so, dass eben, wir erinnern uns selbst, damals war es angesagt, so eine Soundtrack zu haben. Das ist eben auch so ein bisschen seit Scream so gewesen oder auch Filme wie Matrix oder sowas, die haben alle so einen richtigen Soundtrack, teilweise auch mit Songs, die gar nicht im Film vorkommen, weil damals Soundtracks, auch Titanic war auch schuld daran zum Beispiel, dass eben das doppelt verwertet wurde, dass eben auch Soundtracks sich gut verkauft haben. Also nicht nur irgendwie die komponierte Filmmusik, sondern einfach Soundtracks, die Compilations. Mhm. Und da wollte man natürlich doppelt sozusagen abkassieren. Und das ist unter anderem ein Grund dafür, warum eben diese Songs hier drin sind. Und lustigerweise hat sich der Soundtrack nicht verkauft.
Und oh Wunder. Und vor allem wahrscheinlich auch der Gedanke, ja, Leute, das hat doch der London auch gemacht. Da machen wir das natürlich auch, ja. Nur bei London auch da wieder. Das Gespür war da. Treffsicherheit der Songauswahl.
Zeitlos
sowieso. Also mal abgesehen von jetzt vom Geschmack oder was auch immer, aber die Songs passen thematisch und einfach von der Stimmung in die Szenen so. Und hier bei Paris ist das ja überhaupt nicht der Fall. Da werden die da einfach sinnlos reingeklatscht. Das hat ja nichts, keine Bewandtnis für den Film.
Ja, ja, was haben wir? Ich fand, was ich ganz gut fand, das war so eine Szene, die mich auch so ein bisschen an Blade erinnerte, war dieses Party-Massaker später dort, als die Werwölfe dort, ich weiß gar nicht, es waren mehrere, ne, auf dieser Party dort loslegen. Es hat auch so ein bisschen so dieses, auch Ende der 90er, so dieses Techno, dieses Rave-Gefühl so ein bisschen drin gehabt und so weiter. Halt auch eben eher Zeit, ja, weniger zeitlos. Aber ich fand das einfach auch alles so albern, auch dann diese Geschichte mit diesen, ja, Werwolf-Nazis, die es quasi ja so ein bisschen aufgegriffen wurde dort, diese Gang dort, ich weiß nicht, das hat mir alles irgendwie nicht gefallen. Und dann versucht der Film ja auch noch so eine Verbindung aufzubauen zum ersten Teil. Wie war das noch gleich, dass Seraphine die Tochter von David aus dem ersten Teil ist, ne? War
also
das so?
Von Alex und David, genau.
Genau, und so, das ist die einzige, sag mal, das ist die einzige Verbindung, die diese beiden Filme haben.
Aber sie erklären auch nicht, wie das zustande kommt, weil sie ist offensichtlich Französin, Alex ist Engländerin.
Amerikaner.
Und dann Amerikaner.
Genau, und David Amerikaner. Wieso kommen die nach Frankreich? Wieso ist sie Französin? Wieso taucht dann ihre Mutter, dass ja dann Alex sein müsste, plötzlich dann eben da auch hier wie im ersten als Zombie dann quasi da im Schlafzimmer auf? Auch so unangenehm, diese Nicht-Sex-Szene.
Das hatte ich dir ja noch geschrieben. Ich dachte ja noch, ich habe den ja auch zum ersten Mal gesehen. Ich dachte ja noch so irgendwie, oh, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es jetzt hier noch eine Sexszene und eine Nacktszene von Julie Delpy gibt. Und dann brechen sie einfach auch noch so unerotisch ab, indem die Mutter dort als verwestes Zombie daneben steht.
Ja, aber auch erstmal, wie er dann, hier von wegen, beruhig dich mal, fass erstmal meine Brüste an für 10 Minuten.
Ja.
Dann so awkward Gespräch, dann wieder falsches Erwachen mäßig, ne, kurze Horrorsequenz, aber nee, dann kommt sie doch rein. Es geht auch mal weiter, also selbe Szene nochmal. Und dann der Combo-Breaker mit der Mutter irgendwie, die ja wieder dann Alex sein müsste, aber sie benennen sie auch nicht so, wo ich mir denke, wenn ihr es doch so sagen wollt, dann erklärt das doch irgendwie halbwegs. Aber es ist diese lose Verbindung zu sagen einfach nur, ja, das ist die Tochter, aber ohne Erklärung und ohne Sinn und Verstand, nur um zu sagen zu können, ja, wir haben jetzt eine Verbindung zum Ersten. Das ist halt auch so dumm einfach, so schlecht geschrieben.
Ich fand's halt gut, das ist ein gutes Zitat von dem berühmten Filmkritiker, verstorbenen Filmkritiker Roger Ebert. Er hat gesagt, here are people we don't care about doing things they don't understand in a movie without any rules. Und ich finde, das fasst den Film perfekt zusammen.
Ja, stimmt.
Es kommt hin, ja.
Ja, es ist halt
dieser ganze Drogenpart am Ende.
Ja, auch mit dieser Amy-Figur dann noch und so. Das war vielleicht noch das, was am ehesten vielleicht humorvoll noch so ein bisschen ankam, weil sie ja so heiß auf ihn ist und mit ihrer Libido umso drastischer es wird, umso mehr angetan ist sie ja davon und sie hat ja auch dann später noch, wird sie auch zum Zombie und sie behält aber ihren Style so bei und so. Das ist, sag ich mal, irgendwie okay. Das hatte doch so ein, hat so mein Mini- Also den minimalsten Konsens von Humor bei mir noch angesprochen. Aber
ich musste ein bisschen bei dieser Restaurant-Szene so ein bisschen lachen, weil die so krass eskaliert ist.
Ja.
Wo er dann halt da, wo der Kellner kommt, es hochhebt, da ist ja der Kopf drauf und er rastet total aus. Sie sitzt dann nur komplett besoffen, lacht sich tot, kippt vom Stuhl.
Ja.
Und dann auch, das ist auch so richtig, da war ich auch so komplett. Da war ich irgendwo so, also da war ich, habe ich eh schon längst abgeschlossen gehabt mit dem Film. Da habe ich einfach nur auf so Notnägel gehofft, an denen ich mich so ein bisschen langzimmern konnte. Und einer davon war dann, wo sie so richtig cheesy 90s irgendwo zwischen The Crow und Charmed auf dem Grabstein sitzen und picknicken.
Oh Gott.
Wo ich mir dachte, was habt ihr denn alle für gekokst, Leute? Also es ist so drüber, wie auf so einer billigen Gothic-Rave-Party irgendwie, sitzen die da halt auf dem Grabstein und machen Date irgendwie mitten in der Nacht. Das war einfach alles so dumm.
Ich hab's auch handlungstechnisch einfach nicht verstanden, also was der Film eigentlich in dem Sinne erzählen wollte. Also man jagt ja quasi immer so von Setpiece zu Setpiece. Wir haben da dieses Versuchslabor da in dem Partykeller, den Eiffelturm, Polizeirevier, später in den Katakomben und die U-Bahn. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer muss jetzt eigentlich was machen, um wieder normal zu werden? Ich habe es auch nicht so ganz verstanden über die ganze Zeit. Ich weiß nur, dass mir später am Ende diese U-Bahn-Sequenz etwas besser gefallen hat. Aber der hatte für mich null Logik, keinen Horror, muss ich sagen. Ich habe keine Sekunde Grusel oder Horror oder irgendwie irgendwas oder auch nur Anspannung und Spannung empfunden. Es war einfach eine Qual, sich da durchzukämpfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich noch sagen soll zu den einzelnen Szenen. Ich weiß nicht, ob euch jetzt
irgendwas... Ich musste auch mal dreimal überlegen, wo liegt... Also irgendwo dann lag ja da ihr Vater, ne, weil aus dem das Serum gewonnen. Ich habe erstmal nicht verstanden, so, wo lag der jetzt genau? Weil ich dachte mir erst, weil das meine ich nämlich, wie du gerade sagst, bei diesen Szenenübergängen, die waren teilweise so sprunghaft, weil es gab ja quasi diese Katakomben, dann gab es aber quasi ihr Haus und ich glaube, er lag ja im Keller von ihrem Haus. Genau.
Habe ich auch so verstanden, ja.
Und da ist ja auch die geheime Formel und so weiter und es gab so einen Szenenablauf, der war super weird. Ich mal gucken, ob ich das zusammenbekomme. Da waren sie, wie war das? Ich glaube, er kommt zu ihr. Ich glaube, warst du vielleicht sogar da, wo sie nicht Sex hatten? Kann sein. Ich weiß nicht mehr genau. Sie waren irgendwie bei sich. Dann brechen aber diese anderen Werwölfe, diese Werwolf-Hooligans bei ihr ein. Er flüchtet. Dann gibt es eine ewige Verfolgungsjagd durch die Stadt. Und dann kommt er einfach zurück zu ihr. Also er ist quasi einmal im Kreis gelaufen.
Ja.
Kommt zurück zu ihr, dann ist das Labor aber geraided, dann haben sie halt das Serum mitgenommen und so. Und er springt dann irgendwie, das war nämlich so alles doppelt gemoppelt, er springt dann zweimal bei ihr irgendwie aus dem Fenster, um zu flüchten. Beim ersten Mal nackt und beim zweiten Mal angezogen. Aber es ist immer dieselbe Szene, wie er irgendwie in den Garten springt, wegläuft und jedes Mal auf so einen Typ mit so einem Hund trifft, der dann komisch guckt. Also sogar den Gag zweimal gemacht im Film. Es war einfach, was? Ich merke schon, ihr kommt gar nicht mehr mit.
Doch, ja. aber mich interessiert, hättet ihr jetzt irgendwas, was ihr positiv herauskristallisieren würdet aus dem Film, Pascal?
Oh, ich musste ein bisschen lachen und dachten, dass jetzt hier Jean Reno für ganz arme halt Inspektor Leduc. Der hat aber, glaube ich, auch irgendwie 60 Sekunden Screentime. Aber den fand ich irgendwie am Ende fast sympathisch, weil der auch so mega, der hat halt dieses geile Jean Reno Todesgelangweilte, so ja, das sind aber dann, also sowas zieht man sich dann halt auch hoch, wenn der Film einen sonst nichts zu bieten hat. Als Einzige, was ich halt positiv irgendwie verorten könnte, ist, ja, ich finde auch die Szene nachher im Zug tatsächlich, da habe ich auf einmal das Gefühl, das ist ein ganz anderer Film.
Ja, generell zum Ende so, das letzte Viertel, ne? So.
Kein Horrorfilm aber, es ist irgendwie dann tatsächlich, geht eher so Richtung, ja, ich sehe auch so, es ist halt tatsächlich so ein bisschen, also diesen... Ohne das jetzt vergleichen zu wollen auf einer Qualitätsebene, kann ich aber diese Blade-Brücke schon sehen bei den Partysequenzen, dass da zumindest versucht wurde, irgendwie was in die Richtung zu machen. Aber dafür leider dann auch natürlich halt meiner Meinung nach komplett das Frankreich-Setting verspielt wurde, weil der Film halt mal von der Eiffelturm-Szene abgesehen gefühlt zu 90% Indoor abspielt. Und dann halt auch jetzt, ja, es gibt ein Café hier und da, okay, alles ganz nett, aber da hat auch London definitiv mehr draus gemacht, einem England und London zu präsentieren, während man hier halt, ja, der Eiffelturm, aber come on, ey, wer hat denn noch Bock auf den Eiffelturm? Also auch 97
Stunden. Ja, es ist halt auch so vollkommen klischeehaft, dass sie sich wirklich die Sachen rauspicken. Es wird doch auch, ich habe verwechselt das gerade schon, aber es bedient auch jegliches Klischee irgendwie, also, ja, also da er sich eben beschwert hat, das rotieren wir natürlich wieder und André darf zuerst ein kurzes Fazit zu American Werewolf in Paris abgeben.
Beschwert. Wenn ich mich beschwere, dann klingt das anders. Dann klingt das so, wie wenn ich American Werewolf in Paris gucke. es ist halt wirklich, es fällt halt gerade auf, wenn man die beiden hintereinander guckt, ne? Also gerade dann. Ich hatte dem witzigerweise mal auf Letterboxd blind mal eine 3 gegeben. Weil ich ihn halt auch einfach seit Jahren nicht geguckt habe, also bestimmt seit über 10 Jahren nicht mehr. Irgendwie Anfang des 2000 habe ich das letzte Mal gesehen. Und also auch für sich genommen wäre es sicherlich ein Downgrade gewesen, aber gerade wenn man die beiden im Vergleich guckt, dann fällt es halt einfach noch mal mehr auf. Der Film versteht halt null, oder die Macher haben null verstanden, warum London so gut funktioniert hat. Die haben keine Ahnung davon, was die Formel des Ersten so erfolgreich gemacht hat. Das merkt man davon an allen Ecken und Enden. Sie haben nur ganz oberflächlich gesehen, Werwolf, Comedy zusammen, cool, machen wir auch. Und angefangen von eben Atmosphäre, suchst du im Film vergebens, gibt's nicht. Es ist alles entweder glatt gebügelt oder es ist halt einfach alles cheesy. Du hast solche atmosphärischen Shots wie in London jetzt am Anfang, da in den Hochlanden, sowas gibt's hier halt komplett nicht. Nicht vorhanden. Charaktere im ersten. Wie gesagt, fieberst mit, bist an den Charakteren dran, sind sympathisch, sind mal lustig, sind mal verletzlich, sind mal was auch immer. Du kannst nachvollziehen, was sie für eine Charakterwandlung durchmachen, und sie sind einfach, sie wachsen dir schnell ans Herz. Hier komplett nicht. Absolut austauschbarer Cast, interessiert keine Sau, was mit denen passiert, selbst der Hauptcharakter, völlig egal. Alle trampeln so durch den Film ohne Gespür, ohne richtig, also die haben auch keine Tiefen so richtig. Du lernst eigentlich auch kaum was von denen irgendwie, jetzt außer mal hier vielleicht von Seraphine, und naja, und die Backstory dahinter ist halt auch irgendwie so ein bisschen quatschig. Ja, kein Horror, wo der erste gerade in dieser, natürlich am Anfang und dann auch in Davids Jagdnacht da echt gute Bilder erzeugt und Spannung, hast du hier wirklich gar nichts. Du hast halt so ein paar Fighting-Sequenzen mit diesen Werwölfen, aber die sind halt auch durch die Tricktechnik dann auch einfach eher lächerlich. Allerhöchstens so ein bisschen am Ende in diesem Zug kommt so ein bisschen was an, überhaupt mal an Spannung irgendwie rein, oder an diesem, in den letzten Momenten da diesen Katakomben unten, wo dann so ein bisschen die Frage ist, so wer stirbt, wer lebt und so weiter. Und ja, und aber auch sonst passiert da nicht so viel. Effekte haben wir schon gesagt, halt, ja, damals vielleicht, was die Tricktechnik angeht, per se jetzt kein Totalausfall, so ist jetzt nicht alles mit Windows 3.11 irgendwie animiert, Bitmap, sondern es sieht natürlich an sich nicht schlecht aus, aber es passt sich halt nicht in den Film an, es wirkt aufgesetzt, es wirkt einfach deplatziert, es interagiert auch niemand so richtig eben dann mit den Werwölfen. Es gibt halt einzelne kleine handgemachte Shots, aber die sind immer nur halt in den Close-Ups, damit man halt bloß nicht zu viel sieht. Und die sind halt immer nur so Sekundenbruchteile, von daher, da kann man auch nicht wirklich was erkennen, so. Das ist halt einfach schade. Und ja, auch wenn hier Verwandlungsszenen irgendwie vorkommen, ne, die sind auch immer alle so sehr, sehr gerusht und sehr schnell, damit man bloß nicht zu viele Details zeigen muss, weil man sie eben nicht konnte. Und auch da bleibt der Film halt komplett zurück hinter den, hinterm ersten sowieso und hinter jeglichen Erwartungen. Ja, deplatzierten Humor haben wir schon sowieso jetzt durchgelutscht. Also ist furchtbar, ist total lächerlich und unangenehm und fremdschämig. Ist kein guter Humor einfach, der funktioniert auch überhaupt nicht mehr. Und ja, also er hat der Film, mit diesem Club gehe ich noch mit. So ist ja wirklich im Endeffekt wie in Blade, nur mit Werwölfen, dass sie halt so einen eigenen Untergrundclub haben, wo sie sich quasi Nahrung reinholen, um dann eben da sich zu laben an den Gästen, so geschenkt. Das kann man machen, das ist okay. Das fand ich nicht so schlecht. Es gibt und hier und da auch mal eine, noch irgendwie mal eine Einstellung, die ganz nett ist. So, also es ist jetzt nicht der schlimmste Film aller Zeiten, aber er ist halt nah dran so. Und alle Qualitäten halt, wie gesagt, des ersten kann er halt nicht halten. Und ja, und dann auch das Ende dann nochmal, ne, wieder diese, du hast einmal diese bescheuerte Idee, Bungee Jumping, und dann machst du sie am Ende nochmal, weil sie beim ersten Mal schon so beschissen war. Sehr gute Idee. Also der ganze Abschluss ist auch so dämlich, und der Film hat ja noch ein zweites Ende, da können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen dann.
Ja, mach's gleich.
Ja, also ich kann's jetzt, aber wir sprechen gleich mal drüber, wenn ihr auch mit euren Fazits durch seid, mir ist es egal. Es gibt auf der Blu-ray als Bonus, sie hatten ein zweites Ende gedreht, ein alternatives Ende. Was noch eigentlich, also es ist eigentlich egal, es ist beides schlimm. Das Bungee-Jumping ist lächerlich, und das alternative Ende geht darum, dass ja, dann die beiden Hauptcharaktere, also Seraphine und wie heißt Andy? Ja.
Andy.
Es ist immer gut, dass man schon das vergisst, weil es so egal ist. Dass die beiden dann ein Kind bekommen am Ende, und sie liegt im Krankenhaus und er kommt dazu. Und hier der beste Kumpel, der auch noch überlebt hat, ist halt auch da, und alle sind happy peppy. Und dann kommt da die Hebamme mit dem Kind rein, und dann zoomt die Kamera so in das Kinderbettchen rein, und das Kind ist CGI. Ha! Ist alles so schlecht viel. Und dann macht das Kind die Augen auf, und es hat halt natürlich gelbe Werwolfaugen, denn das Kind hat den Fluch vererbt bekommen. Also ist egal, welches Ende man da nimmt, es ist alles, alles sehr lächerlich und unstimmig und macht einfach keinen Spaß. American Werewolf in Paris bekommt von mir gerade noch so anderthalb Sterne. Wie gesagt, er ist jetzt nicht der komplette, ist jetzt kein Trash-Film so. Er hatte damals halt schon ein gewisses Budget natürlich. Das sieht man ja schon dann hier und da. Also ist jetzt kein totaler Asylum-Müll natürlich, aber mehr als anderthalb ist er wirklich nicht wert.
Ja, gehe ich mit. Ist ein grässliches Sequel, dass sein Namen eigentlich erst maximal im letzten Drittel etwas gerecht wird. Ansonsten wirkt der Film so, du hast es vorhin, glaube ich, auch gesagt, ne, dass die, als ob die Filmcrew sich in keiner einzigen Sekunde mit dem tollen Vorgänger irgendwie beschäftigt hätte, geschweige denn diesen überhaupt gesehen hätte. Und Atmosphäre kommt erst ganz kurz vor Schluss auf. Die Charaktere sind flach, extrem flach, debil, pubertär, und einige Szenen, zum Beispiel eben gleich jene frühen Filme auf dem Eiffelturm, sind absolut lächerlich und auch noch schlecht inszeniert. Vieles wurde von dem Greenscreen gedreht, vieles wurde mit schlechten 90er-Jahres-CGI inszeniert. Horror gibt es nicht wirklich, Grusel gibt es kaum. Dafür verkommt letztendlich der Film irgendwie mit zunehmender Laufzeit eigentlich fast zu einer reinen Stepstick-Komödie und ist wirklich eine Enttäuschung. Also da könnte man fast meinen, es ist eigentlich eher mit der Komödie so der Marke Roadtrip oder Eurotrip zu tun zu haben, als mit einem Horrorfilm. Und deswegen gehe ich da auch mit und gebe auch 1,5 von 5. Wie sieht's bei dir aus, Pascal?
Nicht sehr anders. Ich, also das Einzige, was ich dem zugute halten kann, ist, dass jetzt, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, er hat halt diese, für mich, diese Kinnlade-Runter-Momente, wo ich einfach nur denke, so, was? Ich glaube, eine Szene, die wir noch nicht erwähnt haben, die ist auch, also, die ist so, da habe ich halt wirklich nicht geglaubt, dass das jetzt irgendwie passiert, dass das ernst gemeint ist. Es ist halt, wenn er dann im Krankenhaus liegt und dann sagt er, ich muss sie wiedersehen, ich brauche diese, sie hat ja mit Sicherheit eine Selbstmordnotiz noch da gehabt in der Hand, oder man hat die, glaube ich, auch gesehen. Wir müssen sie finden. Und dann gehen halt die beiden Duschbags halt irgendwie zurück in dieses Parkgelände um den Eiffelturm rum und suchen diese komische Notiz im Müll und gucken Leuten immer über die Schultern, was sie gerade lesen, ob das nicht das vielleicht ist. Es ist das halt in so einer.
Gutes Thema, weil sie generell ist das auch eine Szene, die zeigt, wie schlecht der Film. Also er zeigt ja quasi eigentlich ja vorher eine junge Frau, die Selbstmord machen will, und wie der Film auch mit dieser Thematik umgeht, ist absolut hanebüchen und traurig.
Ja, einmal das, und Andy ist auch unfassbar unangenehm. Ja. Der ist ja auch super. Es gibt ja, ich meine, wir wissen natürlich, dass da irgendwas mit irgendwie, dass es schon einen Grund gibt, ihr zu helfen, weil natürlich das irgendwie auch ein Horrorfilm ist, der mit Werwölfen zu tun hat. Aber er weiß das ja ewig nicht und er belästigt sie permanent und geht immer wieder dahin. Und auch als er schon gesagt hat, geh weg, dann es gibt ja eine Szene, da stehen sie einfach wieder vor dem Haus.
Ja.
So, nach dem Café hat er, sie sind ja dann aus dem Café raus und dann gehen sie noch weg und sie sagt so, jetzt ist Schluss, so, tschüss, bye, war nett, dich kennengelernt zu haben, und nächste Szene ist, ja, da gehen wir dann nochmal hin, ne? So, sagen wir nochmal hallo, dann müssen wir schon penetrant sein. Und dann ist er auch die ganze Zeit auch noch genervt, das nervt mich, er ist so weinerlich, ne? Er ist die ganze Zeit, läuft da rum und sagt immer so, was ist denn jetzt los? Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Ich verstehe das nicht. Mano. Und später dann natürlich am Ende ist er dann halt Superman und kämpft halt mit seinen neuen Werwolfkräften da im Zug. Hast du schon wieder halt das Gefühl, dass es ein Superheldenfilm ist? Ja, nee, da passt halt gar nichts zusammen. Also, wäre halt, manchmal macht es Spaß, sich so einen Film gewordenen Unfall mal anzugucken und einfach mal sich einfach nur am Kopf zu fassen und sich zu denken, so, was ist da denn schiefgegangen? Und ja, mein Gott, also dann ist man zumindest, es ist halt was anderes, als sich einen komplett langweiligen 2-Stunden-Film anzugucken, wo man halt dann wirklich einfach nur einschläft. Ja, hier hat man dann vielleicht zumindest ein paar Momente, wo man einfach nur schockiert ist. Und das ist ja immerhin eine Emotion. Und das ist ja schon mal etwas. In dem Sinne auch 1,5 Sterne von mir und ja, mein Fazit.
Vielen Dank. Ja, das war unsere Besprechung zu dem Film Klassiker, würde ich sagen. Begeistert von uns aufgenommen. American Werewolf in London, über das Sequel haben wir jetzt, glaube ich, auch genug gesagt. Aber das allein, also der erste Teil ist einfach wunderbar. Und den solltet ihr euch anschauen, auch gerade hinsichtlich der Veröffentlichung, die es vor kurzem gab von Turbine. Könnt ihr es auf jeden Fall tun. Nochmal der Hinweis, wir würden gerne eure Fragen an uns haben. Also guckt mal auf Social Media nochmal, ob ihr da Lust habt mitzumachen. Wir beantworten eure Fragen demnächst in einem kleinen Spezial. Ansonsten haben wir nächste Woche unsere Jubiläumsfolge, die Folge 150. Und wenn ihr wisst, was wir in der ersten Episode gemacht haben, was wir in der 50. und in der 100. gemacht haben, könnt ihr vielleicht euch vorstellen, was wir nächste Woche mit euch vorhaben. Also schaut oder hört, besser gesagt, dann auch wieder rein. Und wenn ihr ganz viel Lust habt, aber das müsst ihr natürlich nicht, das ist natürlich komplett freiwillig, aber wenn euch gefällt, was wir machen und wenn ihr Bock habt, das ein bisschen zu unterstützen, dann reicht uns das natürlich, wenn ihr uns hört und vielleicht irgendwo eine gute Rezension oder ein paar schöne Worte da lasst. Das macht ihr ja auch auf Social Media, immer, vor allem auf Twitter immer sehr, und das macht uns auch sehr glücklich. Aber falls ihr noch was oben drauf packen wollt, könnt ihr das gerne auf Steady oder auf Patreon machen und uns mit einer kleinen Spende unterstützen bei unserer Arbeit hier. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei Devils and Demons mit Pascal, André und Chris. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.